Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja, willkommen zu einem neuen Jahr mit Julian
Frohes
und mir. Wir
Neues,
freuen
Leute.
Uns sehr. Ja, wir haben heute sehr viele Technikthemen am Start tatsächlich,
oh, ja.
Weil die größte Technikmesse der Welt stattgefunden hat oder stattfindet gerade.
Ich glaube, die größte ist doch die IFA. Wurde mir auf
Eindeutig.
Der IFA wurde mir erzählt, dass die IFA die größte ist.
Ach so,
und jetzt ist es doch nicht mehr?
Das ist natürlich immer die Frage, wie man groß misst. Sind es dann die Anzahl der Aussteller oder die Quadratmeter oder die Besucherzahlen oder die Höhe der Gebäudedecke?
Oder was ist Technik?
Genau, das stimmt. Was ist Technik? Theoretisch könnten ja auch andere Messen als Technikmesse durchgehen. Ja, nee, CES hat stattgefunden. Es wurden sehr viele, sehr abgefahrene Dinge vorgestellt. Gleichzeitig wurde aber auch super viel neuer Kram zur Switch 2 geleakt. Und ich stelle mir so langsam die Frage, ob die Dinger noch verkauft werden, bevor Nintendo das Ding offiziell vorstellt, weil, also, so langsam nimmt es echt überhand. Also, es ist wirklich absurd. Wir wissen schon so viel und es gibt zwei große neue Aspekte an der Konsole, über die ich tatsächlich mit euch und dir, Julian, quatschen möchte heute, die auch gar nicht in meinem Video drin waren.
Was?
Also, was?
Ja, ich bin sehr gespannt. Also, Switch steht auch ganz, ganz weit oben auf den Themen, die mich interessieren. Genau, weil ich bisher einfach noch viel zu sehr im Feiertagsmodus war. Und jetzt crusht das einfach richtig rein, dieses Technikfieber, nenne ich es jetzt mal, ja? Also, wir haben jetzt CES, es wird nur neuer Kram vorgestellt. Dann ist noch die Switch am Start und keine Ahnung, man hat das Gefühl, das Jahr steppt halt so richtig rein und es geht richtig los.
Und, ja, und es geht vor allem auch mit krassen Sachen los, ne? Also irgendwie so auch OnePlus 13 und so, wenn man sich das anguckt, was da so für Innovationen jetzt schon gebracht wurden. Das ist schon, ich meine, wir haben es ja schon so ein bisschen vorausgenommen im Crewcast, haben da vor ein paar Wochen in der Episode schon drüber gesprochen, dass das irgendwie jetzt sehr interessant wird im Android-Lager, aber der Anfang wurde gemacht, ja.
Definitiv. Und das Schlimmste ist, ich habe dieses Telefon die ganze Zeit hier liegen. Und ich glaube gerade ans Patrick, aber ich habe das aus China importiert gehabt vorab, aber einfach nicht die Zeit gehabt. Und das ärgert mich sehr, weil es ist tatsächlich...
Ach, das ist kein Pressegerät oder so, sondern hast das selber importiert.
Ja, ja,
genau. Dann hat sich das ja richtig gelohnt.
Hat sich überhaupt nicht gelohnt. wirklich gar nicht gelohnt. Ja, aber das ist halt die Technikleidenschaft, weißt du, du sagst halt, ich brauche das.
Mhm. Ja. Da hättest du vielleicht die effizientere Route nehmen müssen, so wie OpenAIs O1 Preview Modell in einer neuen Research-Test, wo tatsächlich der weltweit beste Schachcomputer ausgehebelt wurde. Super abgefahrene Story, über die müssen wir unbedingt auch noch quatschen, aber den Anfang machen wir jetzt einfach mal mit: Was ging die Feiertage? Ziu!
Genau, weil wir haben jetzt eine lange Zeit der Feiertage hinter uns. Bei uns sind es eher die ruhigen Tage, also gefeiert
wurde. Ja, Prost, Leute, hier.
Prost an der Stelle.
Am Start möchte ich auch nochmal kurz hier, nicht, dass wieder sagt, Prost, wo bleibt der Tee. Tee ist am Start.
Sehr, sehr, sehr gut. Ja, es war wild auf jeden Fall. Ich hatte ja schon erzählt, ich glaube, es war im vorletzten Crewcast, dass wir zum ersten Mal die Familien zu uns eingeladen haben. Das war schon allein wild. als Technik-YouTuber wurde auch direkt am Weihnachtsabend quasi ein Spiel gespielt auf dem Fernseher mit dem Pixel-Tablet mit der Chromecast-Übertragung. Man musste zeichnen und die anderen mussten erraten, was gezeichnet wird. Und derjenige, der es als erstes errät, durfte dann sein Geschenk aufpacken.
Alter, also, wie geil ist das denn?
Fand ich auch
super nice.
Ja, sorry, war meine eigene Idee. Weiß auch nicht, wo das immer herkommt. Nein, aber
das müssen wir halt auch mal einführen bei uns.
Ja, wir haben früher mal gewürfelt, aber irgendwie ist das auch cool. Aber das ist irgendwie dann schon immer sehr langwierig und dann sitzt man da einfach nur und man würfelt und würfelt und würfelt. Und das war halt echt lustig, ne? Wenn dann auch mal die Oma oder so zeichnen muss. das ist dann schon immer sehr abwechslungsreich. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, ich habe fast mit am schlechtesten gezeichnet. Aber es war auf jeden Fall egal. Lustig.
Die Qualität der Zeichnung ist nicht entscheidend, sondern nur, ob es erkannt wird oder nicht.
Ganz genau. Und das Coole ist, du kannst ja noch so richtig weit reinzoomen und dann nochmal was zeichnen, die Farben ändern und so. Also das hat schon abgeholt auf jeden Fall, das so digital zu machen. Ja, tatsächlich danach wurde es auch noch ganz, ganz wild. Eher im negativen Sinn, aber
was passiert?
Ja, bei einer guten Freundin von meiner Freundin hat es an Weihnachten im Haus gebrannt und da musste sie aus ihrer Wohnung raus und die ist dann noch eine Woche bei uns quasi eingezogen. Das war auch echt krass, das mal so mitzuerleben, was dann alles so geklärt werden muss mit Versicherungen und pipapo. Aber ich kann schon mal dazu sagen, es ist jetzt nicht so schlimm gewesen, weil es quasi nur darum geht, dass die Wohnung mit Rauch, also dass da Rauch reingezogen ist, aber in der Wohnung hat es nicht gebrannt. Aber im Keller hat es halt gebrannt und dann ist das halt alles natürlich auch ins Treppenhaus gestiegen und dann natürlich kriecht dieser Qualm überall durch.
Was muss man dann mit der Versicherung klären wegen dem Rauch? Wer das Lüften bezahlt oder?
Ja, Felix, so einfach ist das ja nicht. Wenn deine Wohnung stark verraucht ist, dann muss da wirklich richtig professionell gereinigt werden. Gewisse Gegenstände müssen vielleicht auch ersetzt werden, zum Beispiel alles mit Polstern, weil das ist halt nicht so ein bisschen Rauch, wie wenn jemand eine Zigarette anmacht, sondern das ist schon, du gehst halt rein und es ist halt überall so eine fette Rußschicht auf allem.
Oh.
So, und dann ist in dem Haus noch die Heizungsanlage dann natürlich ausgefallen. Also es ist schon, selbst wenn deine eigene Wohnung nicht so krass beeinträchtigt ist, ist es natürlich trotzdem schon echt auch ein Schreck. Das war echt wild.
Ja, vor allem, wenn es im Keller brennt und man ist oben, da ist natürlich dann auch so, also wäre für mich jetzt so direkt der erste Gedanke, so, oh shit, kommt man denn dann überhaupt sauber raus und so? Wenn das Gebäude von unten anfängt zu kokeln?
Ja, also das hat alles geklappt, aber ja, es war trotzdem auf jeden Fall ein Schock. Vor allem an Weihnachten. So, es soll wohl auch Brandstiftung jetzt wahrscheinlich gewesen sein, vermutet man. Und dann denke ich mir so, wer macht sowas an Weihnachten? Das ist natürlich echt sehr mies gewesen.
Ja, aber gut, man muss fairerweise dazu sagen, wenn man schon an einem Punkt ist, wo man Brandstiftung begeht, dann hat man, glaube ich, selber nicht mehr so ganz die moralischen Vorstellungen. Und das, die Nettigkeit seinen Mitmenschen gegenüber ist da bereits verdrängt worden.
Ja, da hast du natürlich recht. Also das ist so, nee, heute nicht, heute ist Weihnachten, dann mache ich morgen Brandstiftung.
Nee, ich bring den erst morgen um.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das, ja, aber war trotzdem, also wir haben irgendwie das Beste draus gemacht und es war im Endeffekt auch eigentlich echt ganz cool. Also, ne, dass man dann auch mal so ein bisschen länger zusammen war. Ihr versteht, wie ich meine. Och Mann, das geht jetzt in eine ganz
andere Richtung. Aber es hatte auch einen positiven Aspekt. Wir haben endlich mal wieder Zeit miteinander verbracht.
Ja, man hat sehr viel Zeit miteinander verbracht.
Und sich verabschiedet mit den Worten, die Wohnung kann gerne häufiger abbrennen. Bis nächstes Jahr.
Oh Mann.
Vielleicht war das auch die Intention, ja? Vielleicht wollte jemand Besuch bekommen und hat deswegen Feuer gelegt.
Sehr aufwendig.
Sehr verkorkst.
Ja, aber ja, das waren so die Feiertage. Wie war es bei dir? Ich denke mal etwas weniger Rauch.
Ja, bei mir war sehr wenig Rauch. Es war sehr entspannt. So im sehr kleinen Kreis gefeiert. Mit Ellie, mit Minibar und mit meiner Schwester. An einem Tag haben wir noch Familie von Ellie besucht. Und an einem anderen Tag noch einen anderen Teil der Familie, aber Heiligabend selbst haben wir nur bei uns verbracht und auch ansonsten einfach mal eine ruhige Kugel geschoben, was sehr, sehr nice war, wirklich cool, konnte man dann richtig genießen. Ich koche ja auch sehr gerne und habe dann mein erstes eigenes Weihnachtsmenü gezaubert, was auch Bock gemacht hat. Ja, und dann Silvester waren wir bei Jonah tatsächlich und haben da auf dem Land gefeiert. Das war auch mega geil mit riesen Lagerfeuer und ja, hat Bock gemacht.
Ja, cool. ging denn da auf dem Land auch was ab? Weil ich habe manchmal das Gefühl, also klar, wenn man diese Bilder aus Berlin sieht an Silvester, da geht auch ordentlich was ab, aber Dicker, auf dem Land geht auch echt viel ab, ne? Also
Dicker, Berlin ist Kriegsgebiet an Silvester.
Das ist echt krass.
Weiß ich nicht, würde ich nicht wollen. Nee, auf dem Land geht viel ab. Also tatsächlich, also der wohnt ja nicht so irgendwie mitten auf dem Feld im Nirgendwo, sondern halt so auf dem Dorf. Und es gibt auf dem Dorf schon auch viele enthusiastische Feuerwerksmenschen. Wir nicht, wir haben kein Feuerwerk gemacht, aber war auch nicht nötig. Umgucken hat gereicht.
Ja, ihr habt den Schwaben-Move gezogen, einfach den Nachbarn das Feuerwerk machen lassen.
Ja, den umweltbewussten Move haben wir gezogen.
Ja, absolut. Einfach in zweierlei Hinsicht sinnvoll. Ja, aber jetzt sind wir angekommen in einer wilden CES-Woche. Ich muss sagen, dieses Jahr nicht am Start auf der CES, ich persönlich. Aber Patrick ist am Start. Wir haben uns im Team dieses Jahr ein bisschen aufgeteilt und machen, zwei sind vor Ort, zwei sind quasi am Schreibtisch. Ich gehöre zu den Schreibtischbrüdern dazu. Und tatsächlich ganz cool so vom Teamwork-mäßigen. Die einen arbeiten mit Zeitverschiebung über Tag, schicken dann das Footage rüber und die anderen arbeiten auch am Tag, für die anderen dann in der Nacht. Und es wird quasi rund um die Uhr gearbeitet, weil das halt immer so, es passt von der Zeitverschiebung echt ganz gut.
Aber macht ihr dann so ein großes CES-Video oder gibt es dann so zu einzelnen Themen auch so einzelne Videos?
Nee, ein großes CES-Video machen wir wie letztes Jahr auch. Und ja, aber trotzdem, beim letzten Mal waren wir zu dritt auf der CES. Und ja, das war natürlich schon dann auch echt sehr heftig anstrengend, weil du dann da halt immer noch abends dann zu dritt weitergeschnitten hast. Und so ist es jetzt natürlich dann ein bisschen bekömmlicher. Auch wenn Patrick wirklich alles schiefgegangen ist. Also, das ist wirklich wild. Also erstmal beim Flug hat die Fluggesellschaft seinen Koffer nicht mit ins Flugzeug genommen.
Das auch mit Equipment und Shit, oder?
Ja, mit Hälfte des Equipments. Es hätte theoretisch wäre noch genug gewesen, dass wir hätten drehen können, aber es war schon natürlich ungeil. Auto hat einen Platten, der Mietwagen. So, sein Portemonnaie wurde einfach geklaut. Es war richtig, auf richtig vielen Ebenen auf jeden Fall eine Pechsträhne gehabt, ja. Also er hat sein Portemonnaie verloren, dann hat er sich erinnert, wo er es verloren hat, ist wieder zurückgegangen, hat es dann wiedergefunden und dann wurde halt seine Kreditkarte und die Bankkarte aus dem Portemonnaie geklaut. Immerhin noch ein bisschen Ehre gehabt. Den Rest hat dann der Dieb liegen gelassen. Aber vorher schon alle Karten auf jeden Fall gesperrt gehabt, ganz vorbildlich. Mhm. Ja, ja, okay. Aber also das war wirklich wild. Es war wirklich ständig, also eigentlich jeden Tag bisher war irgendeine Hiobsbotschaft, die darüber kam.
Aber was und du saßt zu Hause und dachtest dir einfach nur, Gott sei Dank bin ich nicht dabei.
Nee, keine Ahnung. Ich bin auch ein bisschen neidisch, weil
du auch gerne dein Portemonnaie verloren hättest.
Nicht, aber das sind natürlich auch so Sachen, die dann irgendwie auch im Nachhinein, wenn das dann so ein bisschen Zeit oder so ein bisschen gerade über das Ganze gewachsen. Es ist irgendwie dann auch eine witzige Erinnerung, solange da wirklich niemand ernsthaft zu Schaden kommt. Und dann machen die halt trotzdem noch ein paar coole Sachen. Also zum Beispiel in die Sphere haben wir es letztes Jahr nicht geschafft. Also ich war noch nicht in der Sphere und ja, die Jungs gehen morgen.
Oh, da bin ich so neidisch, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe auch vor 2-3 Tagen richtig geiles Video über die Kameratechnik von den Sphere-Studios gesehen. Und seitdem ich dieses Video gesehen habe, ist die Lust, dort hinzugehen und mir da mal was reinzuziehen, ist wirklich ins Unermessliche gestiegen. Also, keine Ahnung, so ein U2-Konzert oder so, das wäre es jetzt für mich nicht gewesen. Aber solche Filme da drin schauen, ja, hätte ich komplett Bock.
Ja. Hätte ich auch voll Bock drauf. Vielleicht fahren wir dann einfach nächstes Jahr zu CES, Felix.
Du und ich, wir zwei. Du
und ich. Ja, und dann schicken wir den Content rum.
Okay. Okay.
Ja, ja, aber dann lass uns doch gerne mal bei CES ein bisschen reinstarten.
Wenn wir ich schieb das mal um. Ich finde, das ist auch richtig eigentlich. Die aktuellsten Themen nach vorne, so, ja, bam, let's go.
Die Switch ist auch später noch spannend.
Das denkt sich Nintendo auch. So, ist doch egal, dass alles geleakt wird. Wir haben Zeit. Wir können ja dann präsentieren, wenn es uns in den Kram passt.
Genau, deswegen steppen wir erstmal bei CES rein. Und ey, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wieder so wahrnehme, aber irgendwie gibt es schon einige coole Sachen auf diesen Messen. Also ich bin wieder irgendwie ein bisschen optimistischer, was Messen angeht. Ne? Also wir haben ja schon häufiger drüber gesprochen, so, oh, Messen, ja, könnte bald vorbei sein, so unter dem Motto. Aber irgendwie ist es doch ganz cool.
Vielleicht liegt es nur an der IFA.
No front. Ja, oder an Deutschland. Also CeBIT und so ist ja auch vorbei. Nein, aber ich glaube auch,
die oder das Timing ist es, ja. So zum Anfang des Jahres coole neue Technik zeigen zu können, das ist vielleicht auch einfach ein anderer Vibe.
Ja, also ich glaube, man muss halt einfach mittlerweile diese ganz großen Firmen so ein bisschen rausnehmen. Die machen halt ihr eigenes Bier, okay. Aber es gibt halt trotzdem viele so mittelgroße Firmen, die halt dann da schon coole Sachen vorstellen. Und dann kommt das halt einfach alles zusammen. Ich würde einfach mal, das ist jetzt nicht in irgendeiner Reihenfolge, aber lass uns einfach mal auf so ein paar Sachen eingehen. Du hast ja auch ein paar Sachen aufgeschrieben, ich auch.
Ich habe ein Highlight, eine Sache, die ich super cool finde.
Komm, und den Rest fand ich so medium. Dann baller die direkt auch raus.
Okay, mein Highlight ist das Lenovo Legion Go S Handheld Gaming System. Also so ein Gaming Handheld einfach à la Steam Deck. Hat interessante Specs und dies, das, so, aber das ist überhaupt nicht der Grund, warum ich das spannend finde. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Grund, warum ich so interessant finde, ist, dass es zwei Varianten von dem Go S geben wird. Eine mit Windows und eine mit SteamOS. Und SteamOS ist so eine Sache, das verfolge ich jetzt die letzten Monate und seitdem es da jetzt losgegangen ist, dass sie das mehr und mehr breiter aufstellen wollen, verfolge ich das schon ziemlich aktiv, weil ich das ultra interessant finde. Das ist nämlich die neue Strategie von Valve, dass sie sagen, wir wollen Steam überall haben. Ja, Steam ist ja die Cash-Cow von Valve, im Endeffekt auch das Steam Deck und so, wird ja mit Verlust von denen verkauft im Endeffekt, weil sie sagen, ey, wir kriegen mit jedem verkauften Spiel auf Steam 30% Marge, können wir uns da ziehen. Deswegen ist unser neues Ziel einfach, den Leuten so viele Möglichkeiten, wie es nur irgendwie geht, geben, um auf Steam zuzugreifen. Und diese SteamOS-Geschichte, die ist halt ein großer Teil von dieser Strategie, dass SteamOS jetzt wie eine Windows-Alternative verfügbar wird, um es auf Computern zu installieren, auf diesen und jenem, keine Ahnung, wo auch immer du es installieren willst. Sie wollen gleichermaßen auch eigene Geräte und Partnergeräte mit SteamOS rausbringen, wie jetzt dieses Lenovo Legion Go S, was jetzt das erste ist. Und es wird ja auch an einer Steam-Variante für Android und eventuell auch iOS gearbeitet, was dann der Punkt ist, wo ich komplett durchdrehe. Gerade jetzt mit den neuen Snapdragon-Prozessoren, die man jetzt schon im OnePlus 13 gesehen hat und auch ins Galaxy S25 kommen und so. Da wird das Ganze langsam interessant. Da gibt es ja auch schon einige, die so über Porting-Tools und so dann Windows-Spiele drauf installieren und auch Valve will damit voll reingehen. Und dieses Lenovo Legion Go S ist halt ein Paradebeispiel dafür, wie sie das machen und warum das ein Win-Win-Win für fast alle eigentlich ist. Denn dieser Microsoft ärgert sich ein bisschen, of course. Die wären ja eigentlich auch gerne weiter aufgestiegen oder wollen weiter aufsteigen zu dieser ultimativen Gaming-Plattform. Alles ist eine Xbox, das ist das Motto von ihnen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie es nicht schaffen werden, mit dem mitzuhalten, was Valve da gerade an den Start bringt, weil die Strategie einfach zu smart ist. Das Legion Go S kostet nämlich mit SteamOS bedeutend weniger als mit Windows. Und das, obwohl es dieselbe Hardware ist, ich glaube, die Farbe von dem Gerät ist anders. Und eventuell hat es auch einen leicht stärkeren Prozessor, das hatte ich nicht ganz verstanden, aber sei mal dahingestellt, sind auf jeden Fall beides Lenovo Legion Go S Modelle und der größte Unterschied ist das Betriebssystem und das mit SteamOS ist halt deutlich günstiger. Ich glaube, es kostet $750 mit Windows und $500 mit SteamOS. Und das funktioniert halt, weil Valve mit Lenovo zusammenarbeitet und sagt, ey, komm, wir finanzieren das mit, weil wir wissen, dass wir dieses Geld über die Steam-Verkäufe wieder reinholen können. Und dieser große Nachteil, den diese ganzen Windows-Handhelds jetzt die letzten Jahre hatten, ja, dass sie mit der Switch nicht mithalten können, weil die günstig angeboten werden kann, weil Nintendo über die Spiele das Geld reinholt. Und dass sie mit dem Steam Deck nicht mithalten können, weil Valve da über die Steam-Verkäufe das Geld reinholt. Das wird jetzt aufgehoben und für eine breitere Masse von Herstellern verfügbar gemacht über SteamOS. Und das finde ich halt so geil, weil wir dadurch eine viel größere Vielfalt an Hardware bekommen werden. So, jeder kann den Handheld kaufen oder die kleine Mini-PC oder Konsole oder was auch immer man haben möchte, was dem eigenen Geschmack am besten zutrifft, mit OLED-Screen oder ohne, in kleiner, in größer, in was auch immer. Ja, aber alle profitieren von demselben Synergieeffekt, dass die Spieleverkäufe die Hardware refinanzieren. Und das ist einfach, also ich find's saugeil. So, das ist eine Entwicklung, so, bei der ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die massiv erfolgreich wird. Weil wenn die ganzen SteamOS-Geräte konstant günstiger sein werden als alles andere, ja, und auf Windows kaufst du ja die Sachen dann trotzdem auf Steam. Das ist ja das Verrückte. Sondern, oder Epic Game Store oder whatever. Aber du kriegst ja da nicht unbedingt immer die Spiele günstiger, wenn du auf Steam verzichtest. Sondern es ist einfach nur so, dass die Cuts da so verteilt werden, dass die Hardware dann günstiger ist. Das finde ich einfach geil.
Ja, ich frage mich aber, wie der Deal genau aussieht. Ne? Weil ich denke, Lenovo, wenn man dann so Hersteller von so einem Gerät ist, du willst ja dann hauptsächlich pro Gerät irgendwie deinen Gewinn erzielen. Und den muss dann ja quasi Valve oder Steam dann dementsprechend abdecken. Oder was meinst du? Also, dass die sagen so, ja, normalerweise haben wir bei unseren Geräten so und so viel Prozent Gewinn und dass die dann das übernehmen? Oder was meinst du, wie das aufgebaut ist? Also, das weiß man wahrscheinlich nicht, aber
Das ist geheim.
Das würde mich auf jeden Fall interessieren, wie es ist.
Diese Details werden hinter verschlossenen Türen besprochen. Da gibt es keine Informationen zu. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass es so eine, entweder ist es so ein individueller Vertrag, den die mit jedem neu schließen, aber eigentlich macht es mehr Sinn, langfristig das so aufzubauen, dass man sagt, ey yo, keine Ahnung, jedes verkaufte SteamOS-Gerät bekommt pauschal so und so viel Geld oder so Zuschuss.
Ja, und dann muss man natürlich so aufbauen. Kalkulation machen.
Ja, muss man natürlich so aufbauen, dass es nicht ausgenutzt werden kann, das System. Nicht, dass jemand dann sagt, so, ja, gut, bringen wir jetzt hier so ein Mini-PC mit SteamOS raus, ziehen sich dann für jeden verkauften Mini-PC da irgendwie die Marge von Valve ab und dann werden auf diese Computer dann aber irgendein anderer Linux-Fork oder Kram drauf installiert und für irgendwas anderes aber nicht zum Zocken verwendet. Da muss man natürlich aufpassen, dass es dann funktioniert, aber ich bin mir sicher, die Leute bei Valve sind nicht blöd, die haben sich das überlegt. Und das irgendwie so geregelt, dass das für alle Seiten funktioniert.
Ja, und das ist natürlich etwas, da haben sie jetzt natürlich auch einen krassen Wettbewerbsvorteil Epic Games zum Beispiel gegenüber. Ich meine, die waren ja auch oder sind ja an sich auch echt gut aufgestellt, aber etwas in die Richtung haben die halt einfach nicht. Und das ist natürlich krass. Also da ist wirklich die Konkurrenz dann Microsoft. Und Microsoft ist natürlich an sich eine deutlich größere Firma als Valve. Allein schon, dass Valve nicht an der Börse oder so ist, sondern halt einfach privat gehalten wird. Das ist schon ein wilder Zweikampf auf jeden Fall.
Ja. Und es ist halt vor allem geil für die Gamer, weil du kriegst halt eine größere Vielfalt, du kriegst günstigere Hardware und hast da mehr Optionen. So, finde ich einfach stark. Und vor allem werden die Handhelds dadurch auch einfach benutzerfreundlicher. Wenn man mal so sich diese ganzen Windows-Handheld-Gaming-Geräte anschaut, es ist einfach, ja, es ist halt ein Desktop-Betriebssystem auf ein kleines Gerät ohne Maus. draufgeschraubt. Und dann kannst du da entweder über den Touchscreen oder über den Joystick oder über sonst was dich halt mit normalem Windows rumschlagen, mit Windows-Updates und allem, was dazugehört und alles selber installieren und machen und patchen und bla. So, viele Nerds finden das cool, aber der durchschnittliche Gamer will so ein Ding kaufen und einfach zocken. Und mit SteamOS wird das halt leichter möglich. Und auch Optimierung und so wird leichter möglich. Das ist dann eher wirklich dieses Konsolenfeeling, dass du das Ding halt kaufst, kurz einrichtest, dich einloggst, One-Click die Spiele installierst und fertig. Du hast einen leichten Launcher, so zum Einschalten, Spiel auswählen, let's go. So, es ist einfach nicht so anstrengend.
Ja, aber auf der anderen Seite hast du natürlich bei diesen Windows-Geräten halt auch einfach eine größere Freiheit, ne? Also jetzt nicht mal nur, was du so alles mit dem Betriebssystem machen kannst, sondern auch, dass du dir halt auch Spiele aus verschiedenen Quellen ziehen kannst. Das ist alleine
also,
schon.
Das Steam, ich weiß jetzt nicht, wie das langfristig mit SteamOS geregelt sein wird, aber auf dem Steam Deck kannst du ja auch Windows installieren, wenn du möchtest. Es ist ja kein geschlossenes System oder so. Also viele Leute nutzen auch ihre Steam Decks als Computer. Ach, so, das, okay, das ist halt der primäre, ja, das ist nicht ganz, das ist nicht so der Apple Way, wo das dann alles so eingeloggt wird, sondern das ist ja trotzdem noch offen. Also ich, vielleicht ist es ein bisschen schwieriger, aber das kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus mit dem Thema.
Ja, ist dann die Frage, ob das dann auch so performant ist, ne, oder ob das wie so ein Emulator ist, keine Ahnung. Aber das ist dann jetzt, müsste man dann ausprobieren. Ja, wild auf jeden Fall. Wo wir gerade von Handheld-Konsolen sprechen, fand ich noch eine ganz cool. Und zwar hat Atari ein Handheld rausgebracht, zusammen mit der Firma MyArcade. Und zwar die Atari Game Station Go. Und da dachte ich an dich, Felix, weil, also du bist jetzt für mich nicht der Atari-Zocker, sag ich jetzt mal, aber trotzdem ist das so eine Konsole eigentlich nach deinem Geschmack. Und zwar ist das vom Formfaktor eigentlich wie so ein Handheld, also ähnlich wie so ein Legion S zum Beispiel, was wir gerade hatten. Aber es ist halt komplett, also da laufen über 200 Spiele von Atari, so alte Retro-Games drauf. Und du kannst die sind halt alle vorinstalliert, du kannst dir die einfach auswählen. Das ist so ein bisschen wie bei diesen Gameboy-Klonen, sage ich jetzt mal, ne? Also, das ist halt, aber dann halt inoffiziell, sagen wir mal so. Also, das ist offiziell lizenziert, kostet 150 Euro. Und dann kannst du halt diese ganzen Atari-Klassiker von früher spielen, ne?
Ja, aber ist das offen dann oder ist es so ein, weil das finde ich dann auch immer, das ist dann ein bisschen schade, weil es gibt gerade in diesem Handheld-Gaming-Konsolen-Bereich gibt es ja super viele Optionen mittlerweile auch für Geräte, die weniger Power haben, also die ein bisschen mehr in die Richtung von diesem Gameboy gehen, den ich habe, aber auch in jeder Form und Farbe und mit Joystick und ohne und mit breitem Bildschirm und mit faltbarem Formfaktor und dieses und jenes, also wirklich so eigentlich alles.
Der Markt
was,
ist wirklich
was man
verrückt,
so möchte,
ne?
Also, aber du kannst dann halt auf den, ja, aber du kannst halt auf den installieren, was du willst und auch alte Atari-Spiele, aber hast dann halt die Freiheit, auch andere Sachen zu benutzen. Bei solchen Geräten habe ich dann immer, also wie diesem neuen Atari-Teil, hätte ich dann immer so ein bisschen das Bedenken, dass du das halt einmal holst, dann da ein bisschen mit rumspielst und es dann doch schneller zu Elektroschrott wird, als einem lieb ist. Ja,
also
ich finde es
halt
da ganz, ganz wichtig, also, dass man darauf installieren kann, was man möchte.
Das ist halt immer die Frage, ob man das dann halt wirklich macht. Also ich glaube, das ist dann, es kommt voll auf den Typen drauf an. Also ich glaube, wenn du wirklich so ein Fan davon bist, ist es trotzdem cool. Aber ich finde es einfach verrückt, dass das jetzt so eine Sache ist, dass diese ganzen Spiele, wo früher halt so riesige Firmen hintergestanden haben, dass die dann jetzt einfach auf so Handhelds funktionieren. Das ist schon cool.
Ja. Alright, weitere CES-Sachen.
Dann lass uns einmal kurz über den Roborock Z70 sprechen. Übrigens, wir kennen ja diese S-Serie von Roborock, das war ja immer die Flaggschiff-Serie generell. Und die heißt jetzt ab sofort Saros. Es ist quasi der
hieß
Nachfolger.
Die auch bisher schon, also hieß die auch bisher schon inoffiziell Saros, aber war immer mit S abgekürzt? Oder ist es?
Das kann durchaus sein, aber auf jeden Fall heißt es jetzt Saros. Ich glaube schon, dass es für Roborock was Neues ist, weil sie auch, wenn ich das richtig gesehen habe, komplett die Wish-Technologie geändert haben. Weil bisher war ja die S-Serie von Roborock immer noch die mit diesen vibrierenden Rüttelplatten. Mhm. Ja, und dann gab es ja noch die Saugroboter mit den drehenden Wischmöppen, sage ich jetzt mal. So, und es gab dann die Q-Revo-Serie und die S-Serie. Und die haben sich dann unter anderem dadurch unterschieden, dass man halt das unterschiedliche Wischsystem hatte. Rotierend, okay, oder vibrierend. So, und jetzt hat aber die neue Saros-Serie auch die rotierenden Möppe. Also scheinbar hat sich Roborock jetzt gedacht, wir fahren da nicht mehr zweigleisig, sondern wir setzen jetzt alles auf die rotierenden Möppe. Und das reicht uns nicht. Wir greifen noch nach den Sternen. Und deswegen haben sie noch einen Greifarm eingebaut in den Saros Z70. Beste Überleitung. Nein, aber das finde ich insofern einfach spannend, weil es einfach zeigt, in welche Richtung sich dieses ganze Saugroboter-Game entwickelt. Und zwar wirklich, ich glaube, es ist nicht übertrieben, das zu sagen, dass man langfristig wirklich Roboter produziert, die bei dir zu Hause alles sauber machen. Ne? Also wirklich, jetzt haben wir diesen Arm im Z70, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, da müssen wir jetzt nicht alles erklären, aber da fährt halt quasi so ein Arm oben raus und kann jetzt einfach was greifen. Das ist jetzt quasi der erste Schritt. Das heißt, der Roboter fährt irgendwo hin, da liegt eine Socke, der greift sich die Socke und du kannst in der App sagen, okay, Socken sollen bitte immer an die Ecke gelegt werden oder in diese Schale reingelegt werden oder sonst was. Und dann bringt er die Socke halt dahin und legt die da ab. Und dann kannst du gleichzeitig halt in der App sagen, ja, wenn du irgendwie Papier findest, bring das bitte in den Papiermüll oder sonst was. Ne? Also du kannst so ein bisschen sagen, okay, wenn du das und das findest, soll das dahin, wenn du das und das findest, soll das dahin. Und das ist natürlich jetzt schon ziemlich cool, einfach technisch gesehen. Aber ich denke, das ist einfach nur der Anfang von einer echt langen Entwicklung, dass sowas halt zukünftig immer mehr in diese Saugroboter reinkommt. Ich finde, das ist sowieso ein heftig hart umkämpfter Markt gerade. Es gibt dann andere Hersteller, die irgendwelche 3-in-1-Geräte bauen, wo dann bei der Saugstation noch so ein, wie heißen die Dinger, so ein Staubsauger, den man in die Hand nehmen kann, so ein Akkustaubsauger, dann noch dran ist und so. Man merkt so, jeder Hersteller will so irgendwie so sein Ding, sein USP finden. Und Roborock geht jetzt halt in diese Greifarmrichtung. Dreamy hat das auch schon angekündigt, dass sie das machen werden. Ich denke, die haben gesehen, fuck, Roborock stellt das vor. Hey, wir machen das auch. Dann, also da kann man auch davon ausgehen, dass man sowas dann bei Dreamy auch bekommt. Und dann wird sich das weiter hochschaukeln. Dann, was ist dann nächstes Jahr? Dann kann der Greifarm irgendwie noch was anderes. Vielleicht noch schwerere Dinge heben. Vielleicht ist er noch größer. Oder weiß der Geier. Und das wird sich ja Jahr für Jahr weiterentwickeln, bis zu einem Punkt, wo der quasi deine Schubladen aufmacht und da mit dem Staubwedel durchgeht, oder weiß der Geier. Also das stelle ich mir schon verrückt vor.
Da kommt der Roller raus und dann wischt er noch deine Fenster und zieht die ab. Und, ja.
Ja. Also jetzt gerade ist das natürlich eine Sache, wo man sich schon fragt, so brauche ich das jetzt? Aber technisch ist es halt schon wirklich sehr beeindruckend. Und wenn du dann halt überlegst, was dann weitere Generationen daraus machen können, ist das schon stark. Also ich stelle es mir folgendermaßen praktisch vor. Ich glaube, das geht jetzt aktuell noch nicht. Aber das, vielleicht kann ich das Ding sogar testen, muss ich mal gucken. Aber das könnte vielleicht etwas sein für ein zeitnahes Upgrade. Und zwar ist es bei uns so, wenn wir den Saugroboter einstellen, gibt es immer so ein paar Möbelstücke oder so ein paar Gegenstände, die wir irgendwie aufs Bett räumen oder auf den Tisch stellen oder sonst was. Mhm. Man hat irgendwie so, keine Ahnung, bestes Beispiel ist im Badezimmer die Klobürste. Ne, die steht bei uns auf dem Boden, die heben wir dann einmal hoch, dass dann der Saugroboter da runtergehen kann. Oder irgendwelche kleinen Blumenpötte oder sonst was. Es gibt so Gegenstände, die stehen auf dem Boden und die willst du eigentlich, wenn gesaugt wird, einmal hochheben, dass man da wirklich ordentlich hinkommt.
Nicht nur drunter kommt, sondern auch dahinter kommt. Ne? Also manchmal stehen auch so Sachen so in der Ecke oder so und wenn es nicht weggeräumt wird, kann halt dahinter nicht gesaugt werden.
Klobürste ist wirklich bestes Beispiel. Das steht meistens irgendwie in der Ecke, dahinter ist dann, sammelt sich der Staub und du willst dann da, dass der Roboter da hinkommt. Und die kommen ja mittlerweile alle schon in der Ecke rein, aber wenn halt was drin steht, Ja, dann halt nicht. Und das ist sowas, das könnte der Roboter zukünftig einfach selbst machen. Der geht dahin, greift sich diese Klobürste, fährt dann ein Stück zurück, stellt die ab, macht es da sauber und stellt die wieder dahin. Also, wie geil ist das?
Ja.
Ist natürlich reden wir hier von Dingen, die richtig so First World Problems sind, ne, dass du dann noch einmal so deine Klobürste da verschieben musst. Und natürlich werden diese Produkte dann auch immer teurer, aber technisch gesehen schon wirklich sehr, sehr cool.
Nee, ich finde es einfach nur konsequent, muss ich. Also ich musste mir erstens mega lachen, als ich das gesehen habe zum ersten Mal, dieses Video, wie dieser Arm da rauskommt aus Saugroboter und anfängt Sachen rumzuräumen. Aber ich habe das auch überhaupt nicht in Frage gestellt. Also meine Reaktion war erst lachen, so weil es einfach eine witzige Optik ist. Aber über die Idee selbst habe ich nicht gelacht. Die fand ich auf Anhieb richtig geil, weil ich das genauso wie du sehe, dass es sich immer weiterentwickeln wird. Ich meine, wir haben ja auch in den letzten Jahren immer ganz viel über humanoide Roboter gesprochen und so, ob man so einen vielleicht irgendwann mal im Haushalt hat, dass der einem hilft und so. Und da haben ja auch viele Leute gesagt, naja, ich brauche ja keinen humanoiden Roboter, der dann einen Staubsauger nimmt, um meine Wohnung zu saugen, wenn ein Staubsaugerroboter von der Form her eigentlich viel besser geeignet ist, um zu saugen. Aber jetzt entwickeln sich die Sachen langsam aufeinander zu. Und die Staubsaugerroboter überlegen sich, hey, was für Elemente können wir vielleicht von humanoiden Robotern übernehmen, um die Sachen auch gleichzeitig mit ersetzen zu können. Ne? Also dieser kleine Greifarm ist jetzt vielleicht der Anfang. Und ich glaube auch, dass es absolut First Gen ist. Es würde mich nicht wundern, wenn dieser Z70 jetzt noch nicht das Nonplusultra in Sachen Greifarm ist und man dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr Modelle von Roborock auch hat, die schon instant in den Schatten stellen, was der Z70 jetzt konnte, ja, die dann zielgerichteter greifen, die besser verstehen, was sie überhaupt greifen und so, weil das machen sie jetzt halt zum ersten Mal. So, und da wird es
Ja.
sicherlich hier und da noch seine Problemchen geben. Aber die Richtung ist komplett richtig und sollte so sein. Und ich finde es dann auch kein First-World-Problem oder bla. Das kann man natürlich auch so sehen. Aber es ist eigentlich einfach konsequent. Weil, wenn man sich überlegt, was ein Staubsaugerroboter ist, dann ist das Verkaufsargument ja einfach, du musst deine Wohnung nicht sauber machen, er macht deine Wohnung sauber. So, und aktuell ist es halt so. Ja, mach sie halt so ein bisschen sauber, aber du musst schon auch selber noch viel. Wenn du irgendwann an einen Punkt kommst, wo du einfach wirklich nicht mehr relevant Zeit ins Putzen deines Hauses oder deiner Wohnung stecken musst, das ist doch der Traum, ja. Also, ich finde die Entwicklung gut und bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht und auch wie sich der Formfaktor noch verändern wird. Weil wie du auch schon gemeint hattest, so ja, wie hat dieser Arm da überhaupt reingepasst in diesen Roboter noch? So, das
Der ist
muss man sich ja
8
auch mal gefallen.
Zentimeter hoch. Das ist halt krass. Na, und da ist dann noch ein Staubbehälter, da ist noch Wischwasser, da ist noch ein Akku drin. Und das alles halt in diesen Formfaktor zu kriegen, ist schon verrückt. Weil es gibt einmal gerade diese Bestrebung, diese Saugroboter immer kleiner zu machen, dass sie halt möglichst unter alles drunter passen. Bei dem Bruder quasi von dem Z70, das ist dann der Sarus 10, da ist es jetzt sogar so, dass sie den Turm, also oben hast du ja auf dem Saugroboter so einen Turm mit dem LiDAR drin und das dreht sich dann, ja? Und den haben sie jetzt sogar einfahrbar gemacht. Das heißt, wenn du unter irgendeinem Möbelstück musst, wo das dann wirklich auf einen Zentimeter ankommt, dann fährt er den noch runter. Also da merkst du schon, wie also was heißt overengineert oder wie viel Energie die da reinstecken, so ein Feature dann also wie wichtig denen das ist, dass die Roboter mal kleiner werden. Und das spricht natürlich dann irgendwie oder das beißt sich so ein bisschen mit, da kommen jetzt noch Greifarme dran, weil die natürlich Platz wegnehmen. Also ich bin mal gespannt, ob das dann in Zukunft auch so bleibt, dass die Roboter so klein sind oder ob die dann vielleicht irgendwann noch mal größer werden, wenn diese Greifarm-Features wichtiger werden.
Ja, und dann könnte es ja auch passieren, dass sie dann so, also man hat ja jetzt schon so, dass sie so ein bisschen so einen Arm zur Seite rauskicken können, um noch in die letzte Ecke zu kommen. Vielleicht ist es dann in Zukunft so, dass sich vorne so ein weiterer Greifarm ausfährt, der dann halt unter dem Möbelstück saugt, weil der Roboter selbst nicht mehr drunter passt oder so. Oder man macht es halt modular. Ich meine, viele von denen können ja jetzt auch
Genau.
ihre Wischmöppe in der Station liegen lassen und erst holen, wenn sie dann wischen. Dass es dann vielleicht so ein Ding ist, dass sie sagen, oh, hier muss ich mal noch kurz was machen, warte, ich fahre mal kurz in die Station und hol mir meinen Oberkörper, damit der dann mal kurz. Oder es ist so ein Companion-System, dass du dann zwei Roboter hast, einen Saug- und Wischroboter und einen, der noch zusätzlich halt rumrennt und Sachen. Oder es ist dann doch der humanoide Roboter, der dann aber mit dem Staubsauger-Roboter zusammenarbeitet. Also keine Ahnung, wie das da noch Gestalt annehmen wird, aber es ist schon sehr, sehr spannend und sehr witzig auch irgendwie. Also ich freue mich sehr drauf. Ey, wenn ich irgendwann mal alt bin, ja, dann werden die Roboter sicherlich in einem Stadium sein, wo du dann wirklich sagen kannst, nee, Digga, putzen mache ich doch schon lange nicht mehr.
Ja, ich finde so, wenn es Richtung Staubwischen geht, finde ich schon, da bin ich sehr gespannt, wie das dann läuft. Na, wenn du dann, also wann wir irgendwie einen Roboter haben, der so deine Wohnung Staub wischt, so auf den Oberflächen und auf Schränken und so. Also das stelle ich mir wild vor, weil das sind ja ganz unterschiedliche Höhen. Dann stehen da irgendwelche Deko-Sachen drauf und so. Also da musst du eigentlich dann schon einen humanoiden Roboter für haben. Aber ja, wenn du dann einfach einen humanoiden Roboter für Staubwischen hast, das ist dann First World Problems. Sag's dir. Aber der kann dann wahrscheinlich auch wieder ganz viele andere Dinge, weswegen sich das dann rechtfertigt.
Ja, ich denke auch.
Ja.
Wir werden es sehen. Aber ich muss auch gerade noch mal zurückdenken an dein Mähroboter-Video, wie dann der Mähroboter gegen dein Auto gefahren ist und das zerkratzt hast. Wenn wir damit anfangen, dass die Roboter Staub wischen in der Wohnung, sehe ich das schon passieren. iPad runtergeschmissen, Display gebrochen. Ah, dieser verdammte Staubwischroboter schon wieder, naja.
Ja, ganz ehrlich, also das ist halt wirklich, wirklich ein Thema. Auch jetzt mit diesem Greifarm, so. Du weißt ja auch nicht, nachher greift er das nicht richtig oder wirft es irgendwo hin, wo es nicht sein soll. Also es kann
natürlich. Wirft es einfach. Er setzt es nicht so ab, sondern es ist so ein Abwurfsystem. Wie so eine, auf dem Tennisplatz, wenn du diese Tennisbälle so rausknallt, damit du den Aufschlag so Kram üben kannst. Nee, Aufschlag macht man ja selber. Ihr merkt schon, ich bin nicht im Tennisding drin. Aber weißt du, so ein Ding, aber halt auf dem Staubsaugroboter, der deine Socke direkt ans andere Ende der Wohnung wirft. Bam!
Ja, aber es ist halt krass. Die haben im Endeffekt es geschafft, mit ihren Saugrobotern eine Plattform zu bauen, die wirklich ziemlich zuverlässig und ich würde sagen, wenn du das Thema Mähroboter rausholst, Saugroboter sind so viel zuverlässiger in ihrer Navigation, das ist halt echt krass. Das funktioniert eigentlich bei mir zu Hause zum Beispiel sehr gut mit der Navigation. Der Roboter kommt echt klar und ich habe es schon wirklich, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon, seitdem wir umgezogen sind, einmal hatte, dass der sich irgendwo festgefahren hat, dass man den irgendwie wieder manuell zurückholen musste. Ich glaube, es gab es wirklich nicht einmal. Ja, und Währenddessen, der Mähroboter hat mein Auto zerkratzt, zweimal. Also das ist schon ein Unterschied. Und auf dieser Basis kann man dann natürlich gut aufbauen. Wenn du einmal die Navigation richtig hast und ein System gebaut hast, was durch dein Haus zuverlässig navigieren kann, ist das schon mal viel wert. Was aber ebenfalls auf der CES vorgestellt wurde, sind die Liberty 4 Pro von unserem Sponsor Soundcore. Und dabei handelt es sich um das Flaggschiff-Modell unter deren In-Ear-Kopfhörern. Neu dabei ist unter anderem das verbaute Display im Case, worüber ihr den Akkustand checken könnt.
Unter dem Display befindet sich dann noch die sogenannte Touchbar Control. Das ist eine berührungssensitive Fläche, über die man mit dem Finger direkt am Case die Geräuschunterdrückung in 10 Stufen einstellen kann. Super praktisch, da muss man dafür nicht sein Handy rausholen oder irgendwie über eine App gehen oder so. Nein, einfach mit dem Finger drüber wischen und schon sieht man auf dem Display, ob man jetzt bei Geräuschunterdrückungsstufe 1 ist, also eher Transparenzmodus, oder bei Geräuschunterdrückungsstufe 10. Da hört man dann nichts mehr von der Umgebung. Oder halt irgendwo dazwischen.
Über die Soundcore-App bekommt die Touchbar aber noch viele weitere Möglichkeiten. So könnt ihr sie zum Beispiel als Fernauslöser für eure Kamera-App nutzen oder ihr könnt über sie auch einfach Spatial Audio einstellen.
Dabei kann dann Sound wirklich komplett 360 Grad um euch herum platziert werden und wenn ihr euren Kopf bewegt, hört ihr trotzdem ganz genau, von wo welcher Klang herkommt. Ziemlich spannend finde ich aber auch, dass die Geräuschunterdrückung von insgesamt 7 Sensoren ermittelt wird. 6 davon sind Mikrofone und einer ist ein barometrischer Drucksensor. Und wenn wir schon bei den Specs sind, im Kopfhörer arbeitet jeweils ein 10,5 mm Treiber mit ACAA 4.0, LDAC und Hi-Res Wireless Audio wird dabei ebenfalls supported.
Die In-Ears kosten dabei 129,99 Euro und wenn man bedenkt, wie viele Features man hier geboten bekommt, ist das schon ein echt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Falls ihr also jetzt Interesse an den Liberty 4 Pro habt, dann checkt gerne mal die Links in der Beschreibung aus. Dort findet ihr alle weiteren Infos. Wir haben gerade gemerkt, dass wir jetzt hier schon über 40 Minuten quatschen. Das ist echt verrückt. Also CES waren schon viele kleine Themen. Es gab dann noch zum Beispiel das BMW Panoramic Display. Fand ich auch sehr cool. Das lohnt sich vielleicht mal, sich das anzuschauen als Video, weil das natürlich eine Sache ist, die man sich auch vorstellen muss.
Ja, oder wartet einfach auf das große Video von Own Galaxy. Oder landet es da nicht?
Nee, das ist ja schon lange online.
Ach so.
Also wenn das jetzt noch nicht online ist, wenn der Crewcast online ist, dann weiß ich auch nicht.
Nee. Okay, gut. Dafür dann schaut es jetzt an, Leute. Jetzt. Let's go.
Ja, also es waren viele kleine Dinge auf jeden Fall. Es gab die riesige Nvidia-Keynote noch. Das ist ja so ein bisschen auch das Highlight gewesen. Doll.
Stimmt, das haben wir gar nicht auf der Liste stehen. Aber gut, ist auch schwierig. Keine Ahnung.
Ja, ich finde halt da immer geiler,
schwierig,
schneller.
Was man dazu...
Ja.
Die Specs sind jetzt besser als vorher.
Und also sie sind halt signifikant besser. Das ist halt das Krasse. Es ist nicht so, ja, 10%, 20%, sondern es ist halt schon auf jeden Fall sehr spürbar besser. Ist halt krass, dass Nvidia einfach mittlerweile die wertvollste Firma der Welt ist. Hätte man auch vor ein paar Jahren nicht gedacht, oder?
Ja.
Das ist halt schon verrückt.
Ja, das aber gut. Wir hatten jetzt einen sehr, sehr langen Run in der Geschichte der Investments, wo die reichsten Firmen der Welt immer irgendwelche Ölkonzerne waren. Ist jetzt vorbei. Die Welt wird jetzt nicht mehr mit Öl bepowert, sondern mit AI.
Technik ist vorne mit dabei. Ja, also wir hatten jetzt ja auch einige Jahre, wo Apple ganz oben stand. Dann hat mal Microsoft wieder reingelinst oben auf das Podiumsplätzchen. Und Nvidia ist jetzt halt mit dem KI-Hype so gefragt wie noch nie. Okay,
ja, gut,
ich
dann
aber
die Frage. Es gibt jetzt zwei mögliche Überleitungen. Oh. Nvidia zur Switch, weil da ja auch ein Nvidia-Chip drin ist. Oder AI. Worauf hast du mehr Bock?
Alter, das fittet ja perfekt. Ja,
es nimmt sich beides nichts. Ne? Es ist,
lass Switch machen. Lass
okay.
Den Switch zur Switch machen.
let's switch it in. Ja, warte, ich muss es einmal kurz. Wenn wir gerade schon über Nvidia sprechen. es ist ja wirklich so, die doppelte Performance oder was wir jetzt an vielen Stellen gesagt haben oder auch, ich kenne mich mit den ganzen Zahlen nicht aus, ich glaube die letzte High-End-Karte von denen war die 4090 und jetzt die 5070 hat jetzt so viel Performance wie die alte 4090.
Genau, die günstigste der neuen Reihe hat so viel Performance wie die teuerste des Vorgängers.
Ja, das ist schon ein Statement. Ja, das ist ein krasses Statement, aber dieses Statement ist halt auch nur wahr, wenn man sich nicht die Raw-Performance anschaut von der Karte, sondern wenn man sich anschaut, wie viel Frames per Second man in Spielen damit erreichen kann. Und der Grund, warum die das jetzt mit dieser günstigeren Karte erreichen können, ist halt DLSS. Ja, Nvidias Upscaling und Frame Generation Technik, mit der sie es quasi möglich machen, dass man Grafik auf einem niedrigeren Qualitätsniveau rendert und dann die restliche Qualität über AI rausholt, Schärfe über AI zurückholt, Details zurückholt, sogar ganze Frames über AI generiert, sodass du quasi sagen kannst, so ja, keine Ahnung, wir rendern das Spiel in 30 FPS, aber angezeigt wird es dann in 60, weil jeder zweite Frame halt generiert ist. Das ist schon krass, dass sowas mittlerweile in Echtzeit funktioniert und wird halt für die Switch 2 auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Das wurde jetzt in den letzten Wochen nochmal mehrfach bestätigt. Das haben wir ja schon länger vermutet, dass es so eine Nummer wird, aber jetzt hatte Nintendo auch noch nochmal last minute neue Patente angemeldet und neue Sachen eingetragen und so. Also man kann sich schon sehr, sehr sicher sein, dass dieser Nvidia-Chip in der Switch 2 genau dasselbe macht. Deswegen ist auch diese ganze Diskussion darüber, wie viel Power die Switch 2 hat, so ein bisschen unnötig. Da streiten sich so die Geister drüber, wird es jetzt so schnell sein wie eine PS4 oder wie eine PS4 Pro oder wie eine PS5 oder bla, weil die eigentliche Raw-Performance gar nicht mehr zählt. Die Frage ist nur, was für Spiele kann es darstellen und wie sieht dann die Grafikqualität aus, die auf dem Bildschirm am Ende landet. Und das wird dann wahrscheinlich so gerade so mit der aktuellen Gen mithalten können. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Das,
was wir meinst du mit aktueller dann, Gen?
PS5, Xbox Series S und X. So, also sie also schaffen es halt mit einer Handheld-Konsole, mit einem dünnen, leichten Tablet, mit einem Samsung 8-Nanometer-Prozessor ist es, glaube ich, was sie da jetzt reinpacken. Wenn mich nicht alles täuscht, war es 8-Nanometer oder 6, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Switch 2.
Und damit schaffen sie es dann, bei einer PS5 visuell mitzuhalten, sagst du. Das ist ja schon.
Ja, 8-Nanometer. Ja, wir werden es sehen. Ja, ich kann man jetzt.
Also, wenn ich mir das letzte Pokémon angucke, denke ich mir so, nein, no way. Aber
ja, das ist. Wir werden es dann sehen, wenn es offiziell vorgestellt wurde. Im Endeffekt ist die Diskussion auch wurscht, ja, weil ob es dann halt ein bisschen besser oder ein bisschen. Klar ist auf jeden Fall, es wird so Grafik. Es wird kein enormer Nachteil mehr sein, für die Switch halt eine Kack-Grafik zu haben. So ist nicht mehr so. Das wird schon sexy, ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Und die haben ja schon in den letzten Jahren immer sehr gezeigt, dass sie mit so Projekten wie Zelda oder so auch einfach über den Artstyle und so wirklich schöne Spiele erzeugen können. Und wenn sie diese neue Hardware dann ausnutzen und darauf perfekt optimierte Sachen machen, das wird schon sehr, sehr sexy. Es wurde jetzt auch ein Bild geleakt von dem Hauptboard von der Switch, wo man diesen Nvidia-Prozessor schon sehen konnte. Darüber konnte dann auch bestimmt werden, dass dieser Chip wahrscheinlich von Samsung gefertigt wird in 8 Nanometer. Klingt jetzt natürlich nicht so ultra krass, aber der letzte Switch-Prozessor war sehr viel größer und ineffizienter. Also es wird schon ein riesiger Sprung nach vorne sein. Und man hat auch sehen können, dass es tatsächlich 12 GB RAM werden, was dreimal so viel ist wie die bisherige Switch. Also ja, das ist auch ein Indikator dafür, wo das mit der Performance hingeht mit dieser Konsole.
Also man weiß ja wirklich alles.
Ja, vielleicht.
Was weiß man denn nicht? Was weiß man denn nicht?
Okay, ich möchte über zwei Dinge sprechen bei diesem Thema. Was weiß man nicht? Weil es gibt zwei Sachen, die jetzt viel spekuliert werden auch in letzter Zeit. Ich habe hier nochmal meine 3D-gedruckte Switch 2. Bin auch sehr, sehr gespannt darauf, wie akkurat die dann sein wird, wenn ich die dann mal neben eine echte Switch 2 halten kann dann irgendwann. Wir haben zum einen diesen C-Button auf dem anderen Joy-Con hier, auf dem rechten Joy-Con. Da ist ein Knopf, der vorher nicht da war bei der bisherigen Switch, mit einem C drauf. Über den kann man spekulieren. Und wir können über den Joy-Con spekulieren. Der wurde mittlerweile auch auf die CES. Da haben jetzt Zubehörhersteller schon angefangen, ihre Cases und alles zu zeigen. Und hatten dafür natürlich dann auch 3D-gedruckte Modelle und bla von den Joy-Cons. Und es ist einfach, er wird genau so aussehen. Also so, wie ich ihn auch in meinem Video gezeigt habe, Farben können vielleicht anders sein. Ja, es sieht so aus, als ob der innen bunt sein wird und außen schwarz. Ja, oder wie auch immer. Das ist aber wurscht, so von der Form her, der wird auf jeden Fall so aussehen. Und was ich ganz interessant finde, wir haben ja unseren Joy-Con für unser Video auch anhand dieser geleakten Cut-Files und so modelliert. Und auch wir hatten bei unserem Joy-Con hier schon so ein kleines Loch noch drinne, hier neben dem Connector quasi. Und ich hatte mit Rudi gemeinsam schon viel darüber spekuliert, was dieses Loch machen wird. Wir hatten gedacht, vielleicht fatzt er dann irgend so einen Haken rein oder so, der dann den Joy-Con festhält, damit es wirklich einrastet oder keine Ahnung. Aber jetzt gab es ein neues, geleaktes Bild von dem echten Joy-Con. Und darauf hat man gesehen, was sich in diesem Loch befindet. Und zwar ist es ein Sensor, der unfassbar verdächtig doll nach demselben Sensor aussieht, den man bei den meisten Mäusen unten dran findet. Also dieser Lasersensor, der unten drin ist, damit du deine Maus halt bewegen kannst und die Maus weiß, wohin sie bewegt wurde. Und genau so ein Sensor wird jetzt hier wahrscheinlich drin landen. Und das ist natürlich jetzt das Erste, was ich gemacht habe, ist natürlich erstmal Joy-Con nehmen. Ich habe hier so einen schönen 3D gedruckten, habe den mal seitlich auf den Tisch gepackt, so als wäre es halt, ne, eine Maus, habe sie so in die Hand genommen, habe direkt gemerkt, ach du Scheiße, diese neue Form von den Schultertasten fittet ja perfekt als Maustaste. Ist ja absurd, dieser größere Joy-Con mit den veränderten Rundungen fittet genau in meine Hand, sodass ich das wirklich bequem wie eine Maus festhalten kann. Und es gibt auch an diesem Rail hier oben und unten so zwei, manche Leaks haben den in Metall gezeigt, andere in derselben Farbe wie den Joy-Con selbst. Und man wusste nicht genau, was diese Elemente ganz am Ende von diesem Rail sein werden. Aber mittlerweile bin ich mir sehr sicher, dass das Glidepads sind. Das hat man ja auch an den meisten Mäusen unten dran, sodass die halt einfach sauber über eine Oberfläche rutscht. Und das ist hier auch schon Teil dieses Joy-Con-Designs. Dann kannst du einfach auf die Seite kippen, auf den Tisch packen und dann, ja, da hast du so, guckst gerade deine Maus an, ne? Yeah. Genau. Und dann kannst du den halt wie eine Maus benutzen. Wofür ist das gut? Ja, prinzipiell finde ich es erstmal wichtig zu sagen.
Da kommt Windows drauf.
Garantiert nicht. Nee, aber erstmal finde ich es wichtig zu sagen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Nintendo aus ihren Fehlern gelernt hat. Wenn man sich mal die Wii U zum Beispiel anschaut, die war ja ein Mega-Flop. Die hatten sich ein großes neues Gimmick dafür ausgedacht. Das Gimmick war, du hast jetzt einen Controller, der auch ein Tablet ist. Dann hast du einen sekundären Bildschirm in deiner Hand, kannst damit spielen, können wir irgendwie coole Sachen mitmachen. Der Nachteil davon war, sie mussten wirklich jedem einen Tablet-Controller verkaufen. Der war teuer, der musste hergestellt werden, der war dann riesig, der war bla. Und es war einfach ein Riesending, vor dem du dich gar nicht verstecken konntest. Dieses Maus-Feature ist aber so unaufdringlich, dass du es mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit auch einfach komplett ignorieren kannst, wenn es dich nicht juckt. Ja, wenn du diese Maus-Sachen nicht benutzen willst, wird die Switch 2 trotzdem eine sehr viel leistungsstärkere, bessere Switch sein einfach. Aber wenn du möchtest, kannst du den Joy-Con als Maus benutzen. Und das kann ich mir cool vorstellen für Minispiele, so wie in Mario Party oder so, dass sie da irgendwas Cooles für mit einbauen, dass du das damit dann verwenden kannst. Aber am allermächtigsten stelle ich es mir für Strategiespiele und sowas vor, ja. Wenn du dir mal überlegst, wenn irgendwie sowas wie Anno oder Civilization oder sonst sowas dann auf der Switch erscheint, wie hat man das bisher gemacht? Ja, diese ganzen Menüs und so, diese ganzen Spiele, die dafür gestaltet wurden, eigentlich am Computer mit einer Maus bedient zu werden. Wenn du die auf eine Konsole portierst, musst du das ganze Menü irgendwie so umbauen, dass du es mit einem Joystick oder sonst irgendwie sowas bedienen kannst. Das ist immer wacker als auf dem Computer eigentlich. Und jetzt könntest du einfach sagen, ja, optional, ey, wenn du Bock drauf hast, mach den Joy-Con ab und benutze ihn als Maus. Dann können sie dieses Maus-Interface für diese Spiele, so die Entwickler, einfach zur Verfügung stellen, wenn sie wollen. Vielleicht kannst du dann auch einfach über USB auch noch eine richtige Maus anschließen, wenn du willst. Vielleicht macht Nintendo auch irgendwie noch so ein kleines Plastikteil, was du dann irgendwie an den Joy-Con dranpacken kannst, damit es auch noch ergonomischer wird als Maus, weil der Joy-Con ist ja relativ dünn, sag ich mal, aber man könnte den ja auch in irgendwas reinklicken und dann ist es einfach eine Maus. So, dann hast du da auf einmal auch wieder die Spiele verfügbar und viel leichter zugänglich. Und wenn du dann überlegst, okay, was für eine Konsole hole ich mir als nächstes, ist die Switch 2 auf einmal viel vielseitiger als die meisten anderen Konsolen, weil du einfach diese Option noch hast oder für Shooter-Spiele oder so. Ja, viele finden es ja mega nervig, bei einem Shooter mit einem Joystick zielen zu müssen, weil du ja mit einer Maus viel präziser zielen kannst, um zu schießen. Du kannst bei der Switch sagen, ja, mach halt, wenn du möchtest, den Controller ab, hast du eine Maus, kannst du auch so spielen. So mega. Jeder, wie er will.
Die letzten 10 Minuten, wo du erzählt hast, ne? Also ich weiß nicht, ob 10 Minuten waren, oder 2 Minuten gewesen sind. Auf jeden Fall in meinem Kopf hat sich das so richtig gedreht von, ich dachte am Anfang, was für ein Nonsense-Feature zu, wie genial ist das bitte?
Es hat sich einfach super komplett genius gedreht. Es ist komplett wirklich genius. Und es kostet sie nix. Es kostet nothing, wenn du mal überlegst, was für einen Scheiß Nintendo in ihrer Vergangenheit schon in ihre Konsolen eingebaut hat. Bei der aktuellen Switch, diese Infrarotkamera-Bla, die irgendwie da im rechten Joy-Con drin ist, die dann für Nintendo Labo und 2, 3 weitere Spiele benutzt wurde, aber ansonsten einfach nur ein teures Bauteil war, dass sie in jeder einzelne dieser 140 oder was es mittlerweile sind, Millionen verkauften Switches einbauen mussten. So ein fucking Lasersensor von der Maus kostet nix. Du kannst so Billo-USB-Mäuse bei Amazon für 3 Euro kaufen. So, es ist wirklich gerade egal. Pack den Sensor noch in so einen Joy-Con rein. So, für diejenigen, die das benutzen wollen, ist das ein cooles Feature. Und wenn du es ignorieren willst, auch egal, dann ignorier's halt einfach.
Und das ja, und vor allem ist es so aus Business-Sicht voll nice, weil du dir natürlich einfach die Türen öffnest für viel mehr Content auf deiner, weil du, was du schon gesagt hast, es gibt einfach Spiele, die zockst du einfach nicht gerne auf der Konsole. Ich habe zum Beispiel Civilization auf der Xbox und mit Controller das zu zocken, es ist einfach nicht cool. Aber wenn du das halt mit der Maus zocken kannst, ist es halt direkt was anderes. Und die Switch hat ja dann noch den Vorteil im Vergleich zu der Xbox und einer PlayStation, dass du die ja auch einfach zum Beispiel an deinem Schreibtisch einfach an deinen Monitor anschließen kannst. Du musst die ja nicht immer in diesem Wohnzimmer-Setting haben. Ich meine, das kannst du mit einer Xbox theoretisch auch, aber bei der Switch bietet es sich mehr an, weil die noch portabler ist. Dann stellst du die einfach, vielleicht kannst du es ja sogar einfach nur über USB-C docken, dass du es einfach nur per USB-C an deinen Monitor ranmachst und dann hast du eine Spielekonsole.
Ja, ich kann mir zwar vorstellen, dass die weiterhin aufs Dock setzen, also dass du das Dock brauchst, war ja bei der bisherigen Switch auch so, dass ein USB-C-Dongle oder so für HDMI nicht funktioniert hat. Aber kannst du auch einfach ein zweites Dock holen oder so. Ja, das geht genauso. Oder, dürfen wir auch nicht vergessen, die Switch 2 wird riesig. 8 Zoll Display. Das ist so ein Ding, wenn du irgendwo unterwegs bist, keine Ahnung, Zug, Flugzeug, whatever, besuchst die Oma, I don't know. Du nimmst das Ding mit, machst den Joy-Con ab. Fährst den Ständer auf, stellst es auf den Tisch, packst den Joy-Con als Maus drauf, zack, bumm, wird Civilization durchgerockt. Ja, gar kein Problem.
Das ist das Nerdigste ever. Du sitzt in der Deutschen Bahn, hast deinen Tisch und dann spielst du mit dieser Joystick-Maus, Joy-Con-Maus, so ein nerdiges Strategiespiel, ja.
Moin. Ja, oder auch nicht. Ja, wenn es dir zu nerdig ist, lass es bleiben. Das finde ich halt das Geniale daran, dass es wirklich ganz leicht ignoriert werden kann, wenn man sich denkt, das ist nicht mein Ding. Aber ich habe halt das Gefühl, schau mal, Nintendo hat es mit der Switch fast geschafft, die erfolgreichste Konsole aller Zeiten zu werden. Sie sind jetzt noch so, was sind so, ich glaube, 10 Millionen Einheiten oder so hängen sie jetzt noch hinter der PlayStation 2. Vielleicht schaffen sie es ja noch, ja, vielleicht wird die Switch 1 noch zur meistverkauften Konsole aller Zeiten, ne? Wenn die jetzt noch weiter im Portfolio lassen, so als günstigere Variante, so gerade, ich meine, Switch 2 wird riesig, 8 Zoll, kann ich mir schon vorstellen, dass sich die Switch Lite erstmal auch noch ein paar Jährchen weiter verkaufen wird, so als günstige Konsole, die du deinem Kind irgendwie noch holen kannst oder so. Also vielleicht wird sie ja noch die erfolgreichste Konsole aller Zeiten. Nichtsdestotrotz überlegt sich Nintendo natürlich, wie können wir die Zielgruppe für eine Switch 2 erweitern? Und sie suchen diese Erweiterungsmöglichkeiten außerhalb ihres eigenen Universums, weil innerhalb ihres Universums haben sie ja bereits Vollgas gegeben, so das geilste Zelda aller Zeiten, so Mario, dies, das, sie sind ja voll am Start. Aber wenn sie neue Kunden gewinnen wollen, müssen sie halt für Cross-Plattform-Titel interessanter werden. Und sie werden es halt mit der neuen Performance, mit dem Nvidia-Chip, mit dem Upscalen, mit dieser, werden sie es nicht nur schaffen, dass es viel, viel leichter ist, so PlayStation- und Xbox-Spiele einfach gleichzeitig auch auf der Switch rauszubringen. Nein, sie schaffen es mit diesem Maus-Feature sogar die optimale Videospielkonsolen-Plattform für Strategiespiele zu werden. So einfach so, weil sie so einen fucking 2-Euro-Sensor verbauen. Also ich finde es super genius, Bro, und würde mich hart wundern, wenn es nicht genauso kommt.
Auch was das für eine Story ist, dass aus so einem Loch der Inner-Cut-File von so einfach, dass aus so einem Loch, wo du nicht weißt, wofür das ist, so ein Feature entsteht. Das ist halt wirklich verrückt. Also das ist wirklich das geheime beziehungsweise unerwartetste Feature an der Switch 2.
Und das Krasse ist, bis vor einer Woche hat darüber niemand gesprochen. Dieses Loch war die ganze Zeit da. Du kannst Leaks finden von vor einem halben Jahr, wo dieses Loch bereits drauf ist. Aber niemand wusste, was macht dieses Loch. Dann kommt ein Bild von dem Joy-Con raus, das geleakt wird. Der Sensor sieht so hardcore nach einem Maussensor aus. Alle zählen eins und eins zusammen und auf einmal ist es obvious. Es gibt auch einen Leak von vor 2 Monaten oder so, wo jemand behauptet hat, dass er das Betriebssystem der Switch sehen konnte und dort einen Mauszeiger gesehen hat. Da haben alle damals gedacht, so, ja, keine Ahnung, I don't know what is. Auf einmal macht es mega Sinn. Ja, auf einmal macht es mega Sinn. So, und
Alter, was für eine geile Story einfach. Was für eine geile Story. Aus dem Nichts, aus dem Loch. Schwarzes Loch hat sich geöffnet für uns. Geil.
Ja, also da bin ich sehr, sehr gespannt. Und das Ding ist halt auch, schon mal solche Sachen. Das letzte Woche, wenn Nintendo die Switch letzte Woche noch vorgestellt hätte, dann wäre das der Aha-Moment gewesen für so viele Leute. Nintendo stellt die Konsole vor, alle haben ja schon auf dem Schirm, was passiert. Ja, größeres Display, mehr Performance, da haben wir ja alle schon auf dem Schirm. Und dann hätten sie uns alle mit diesem Feature noch aus dem Nichts geflasht. Stattdessen warten sie und warten sie und warten sie mit dieser Vorstellung und links und rechts werden die Sachen geleakt. Also, ich frage mich, wie lange sie das jetzt noch aushalten können, da nicht mal selber was zu dieser Konsole zu sagen. Weil es ist Quatsch. Sie soll jetzt im März, April, wird die wahrscheinlich schon in Verkauf gehen, laut den aktuellen Supply Chain Leaks. Ja, da haben auch schon Zulieferer und so, haben auch schon Daten rausgehauen, wann sie irgendwie für ihre Stores und so die Lieferungen erwarten und so. Und es ist einfach, worauf warten die? Das checke ich halt nicht. So, stell das Ding doch einfach mal vor, Mann.
Oder ist es deren Strategie, über dass die Leaks halt einfach interessant sein sollen? Keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht. Aber es macht eigentlich keinen Sinn. Aber ich meine, es ist ja jetzt schon zu einem sehr spannenden Thema geworden. Und sie können die Vorstellung immer noch machen.
Mhm.
Aber ja, also das wäre wirklich in der, obwohl ich weiß gar nicht, ob es wirklich in der Präsentation so ein Wow-Effekt gewesen wäre, wie das jetzt war. Das war ja einfach so ein Sherlock-Moment, wo du dir so denkst, so, ja, klar, macht voll Sinn. Und diesen Moment, den kannst du ja in der Keynote nicht hervorrufen. Da denkst du dir einfach erstmal so, ja, okay, da ist halt ein Laser drin, okay.
Mhm.
Weiß nicht, ob du das in der Keynote so hättest gefühlt.
Ja. Ja, aber vielleicht haben sie ja auch schon direkt irgendwie so ein Strategiespiel mit an der Hand, mit dem sie das dann gleich launchen und so. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so in der Strategiespielszene drin. Gibt's da irgendwie gerade ein heißer Titel, der in den Startlöchern steht, der da? Oder sie machen gleich ein Exclusive draus. Ja, why not? Wenn sie richtig ficken wollen, so.
Ja, das ist natürlich die Frage. Ja, also keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Das hat mir jetzt schon nochmal mehr Bock darauf gemacht. Geil.
Ja. Ja, und das ist ja nur eins von zwei Features. Features,
ach, mit denen wir noch sprechen müssen. Ach, da kommt noch was.
Ja, der C-Button. Julian, der C-Button. Was macht denn C? Wofür steht C? Was ist C?
Ja, das habe ich auch gerade schon gedacht und dann kamst du mit der nächsten wilden Story und da habe ich schon wieder das komplett aus meinem Kopf gelöscht.
Ja, also da spekuliert, den Button kennt man ja jetzt auch schon seit ein paar Monaten fast schon, diesen C-Button, da waren die Diskussionen auch groß. Ich hatte in meinem Leak-Video nur gesagt, wir wissen noch nicht, was er macht. Und das war alles, was ich dazu gesagt habe. Mittlerweile spekuliert natürlich das ganze Netz darüber, was C bedeutet. Ich habe mir 10.000 Videos angeschaut von Leuten, die darüber spekulieren, was C ist. Und ich persönlich bin zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich nur eine Sache sein kann. Oder zumindest...
Ich lieb das schon so sehr. Ja. Ich wollte eigentlich erst raten, aber ich errate das
nicht. Doch, rat doch mal.
Also hat
so viel das, Zeit muss
hat,
sein.
Hat der Buchstabe C dann auch was mit dem Wort, englischen Begriff zu tun? Der mit
ja,
C
wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also würde ich jetzt schätzen, ne?
Collect.
Collect?
Ja.
Okay, das ist so like Pokémon-mäßig.
Ja, so du oder gehst wie? Irgendwo lang und kannst dann mit C einfach das Item picken. Nein, nee.
Ist dafür ein extra Button, oder was?
Ist richtig unnötig, ja, ist richtig unnötig.
Aber nette Strategie, Julian. Hast deine Theorie auch nochmal in den Ring geworfen, finde ich gut.
Ja, dann hau jetzt deine ultimative Theorie raus.
Meine Theorie war auch nicht besser. Ich habe dann in meinem Leak-Video gesagt, vielleicht steht es für Chat. Ja, aber das ist eigentlich auch wack. So einfach so ein extra Chat-Button, okay. Könnte natürlich sein, ja. Aber die beste Theorie ist meiner Meinung nach, dass es für Connect oder Cast steht. Welches Wort ist ja auch wurscht, fängt beides mit C an, würde in beiden Fällen aber bedeuten, dass du die Konsole mit dem Dock verbinden kannst, ohne sie ins Dock zu stecken. Also bisher ist es ja bei der Switch so, du nimmst die Konsole aus dem Dock raus, dann ist sie Handheld und alles, was sie macht, zeigt sie auf ihrem eigenen Bildschirm an. Oder du steckst sie halt ins Dock, dann deaktiviert sich der eigene Bildschirm und alles, was du mit der Konsole machst, siehst du auf dem TV. Was wäre aber, wenn man einen Wii U-ähnlichen Hybridmodus mit einbaut, der es dir möglich macht, sowohl den Fernseher als auch den integrierten Bildschirm gleichzeitig zu nutzen, indem du den C-Button drückst und dann dich mit dem Dock connectest, kabellos, ja, und dann halt Wii U-ähnlich damit zocken kannst. Weil es geht gar nicht darum, dass du irgendwie die Switch in der Hand hast und dann das Bild einfach nur auf den Fernseher beamst, kabellos. Weil es ist ja Quatsch. Dann geht der Akku von der Switch leer. Die Switch kann nicht übertakten, so wie sie es im Dock macht, ja, um irgendwie die Grafik geiler zu machen. So, es hat ja nur Nachteile eigentlich. Das heißt, es müsste fürs Spielen einen Vorteil bringen. Und Nintendo ist so eine Firma, die investiert traditionell am meisten ihrer Energie und von ihrem Geld in Spielkonzepte, nicht in die Technik, die das möglich macht. Ja, die schauen nicht, wie kriegen wir geilere Grafik, wie kriegen wir einen geileren Chip, wie können wir hier innovative Technik machen, sondern die wollen innovative Spielkonzepte schaffen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Nintendo sehr, sehr traurig war, dass die Wii U gefloppt ist. Denn es gab auf der Wii U sehr wohl super viele Spiele, die coole Konzepte mit diesem Dual-Screen-Ding umgesetzt haben. Nintendo Land wäre da für mich das prominenteste Beispiel gewesen. Das spiele ich bis heute noch gerne. Manchmal so, wenn Freunde da sind, so muss halt die alte Wii U noch mal rausgraben, um das überhaupt zocken zu können. Aber da gab es zum Beispiel so Spiele wie Mario Chase. Ja, da hast du vier Leute mit dem Controller sitzen, die auf den TV gucken. Und einen, der hatte dann das Wii U Gamepad. Der hat nicht auf den Fernseher geguckt, sondern auf das Gamepad. Und hat auf dem Gamepad was anderes gesehen. Das war dann so ein Versteckspiel. Ja? Derjenige, der das Gamepad hatte, alle waren auf einer Map. Derjenige, der das Gamepad hatte, konnte auf der Map rumlaufen und sich verstecken. Und die anderen vier haben über den TV versucht, denjenigen zu finden. Und weil du halt das Gamepad in der Hand hältst und nur selbst dein Bildschirm siehst, so war das halt möglich, dieses Spielprinzip. Und es hat ultra Bock gemacht. Und genau sowas könnte man dann halt auch mit der Switch 2 machen. Ja, du nimmst die raus aus dem Dock, du drückst den Connect-Button, es verbindet sich mit dem Fernseher, du hältst die Switch selbst in der Hand, nutzt den Display darauf, so um dich wie bei Mario Chase zu verstecken und die anderen jagen dich über den TV. Oder, wofür es auch extrem cool wäre, Nintendo DS und Nintendo 3DS Spiele. Ja, es gibt ja die über Nintendo Switch Online die Möglichkeit, alte Spiele auch auf einer Switch zu spielen. Ja, und der Nintendo DS und der Nintendo 3DS fehlen da bisher, weil es ja einfach irgendwie keinen Sinn ergibt, dann irgendwie auf der Switch oder auf dem Fernseher die zwei Bildschirme anzuzeigen. Und der untere Bildschirm muss ja dann auch ein Touchscreen sein. Also funktioniert schon mal gar nicht, wenn du es auf dem TV anzeigst. So, mit diesem Connect-Feature könnte man aber möglich machen, dass der große Hauptbildschirm vom 3DS, der obere, dann auf dem TV angezeigt wird, auf dem das tatsächliche Spiel stattfindet. Und der untere Bildschirm, der meistens für irgendwelche Menüs und irgendeinen anderen Kram und bla benutzt wurde, der wird dann auf der Switch angezeigt, die du in der Hand hältst, die ja auch ein Touchscreen hat. Und dann kannst du so mit dem Spiel interagieren und hast keine Kompatibilitätsprobleme, sondern ja, jedes 3DS-Spiel würde sofort funktionieren. Also, ja, das ist meine Theorie zum C-Button. There you go.
Ja, also es ist nicht so ein krasser Wow-Moment wie gerade, aber
ja, das ist auch schwer zu toppen.
Das ist auch wirklich schwer zu toppen. Aber es ergibt schon vollkommen Sinn. Ja. Und ich glaube, es kann auch wie beim DS ja ein cooles Feature sein, einfach den zweiten Bildschirm auch in neuen Games drin zu haben. Also ja, sehe ich vollkommen.
Ja. Und es ist wie bei dem Maus-Feature. Genau wieder dasselbe. Nintendo hat aus ihren Fehlern gelernt, solche Gimmicks für innovative Spielideen nicht so zentral in die Konsole einzubauen, dass du dich nicht davor verstecken kannst, sondern einfach optional anzubieten. So, wenn du das nicht nutzen willst, gar kein Problem. Lass den Joy-Con in der Konsole, scheiß mal auf den Maussensor und drück einfach den C-Button nicht. Ist ja auch wurscht, brauchst du ja nicht. Ja, ist ja egal. Es ist nur ein fucking Button, so who cares. Aber für diese paar Spiele, die das dann benutzen, ist es verfügbar. Man kann es ausnutzen. Man kann daraus ein Mario Party oder irgendwelche anderen funny Games machen. Das geht. Aber wenn es floppt und niemand das Feature benutzen will, ist es einfach egal. Es ist einfach... Vielleicht hast du noch einen Chip irgendwie, brauchst ein bisschen Intelligenz im Dock, um das Videosignal empfangen zu können. Aber stell ich mir auch nicht so teuer und kompliziert vor.
Weißt du, das ist auf jeden Fall eine Technik, die günstig verfügbar ist. Also ja. Da sehe ich auch nicht das Problem. Ja, also ich muss sagen, ich habe so viel Bock auf die Switch wie noch nie.
Ja, das ist krass, oder?
Ja, absolut. Ich muss meine alte Switch noch verkaufen. Die ist ja dann nichts mehr wert. Wer will das noch haben?
Tja.
Ach ja. Nee, also eigentlich, warum stellen die sowas nicht auf der CES vor? Das wäre cool gewesen.
Nein, die wollen ja, weil es dann untergeht zwischen anderen Sachen so. Oder nicht untergeht, dass sowas würde das nie
überhaupt
untergehen.
Nicht
aber
untergehen, nee.
Nee, aber derselbe Grund, warum auch so ein S25 oder so nicht auf der CES angekündigt ist. Die Nintendo ist groß genug für ihr eigenes Event. Die suchen sich das dann aus, ganz genau, wo und wie die das machen werden. Wahrscheinlich wird es wieder so online-mäßig sein, dass dann halt irgendwann angekündigt wird, hey, in 2 Tagen gibt's die Ankündigung und dann geht die eigentlich einfach online. Das ist bei Nintendo meistens so, dass sie so einen super kurzen Heads abgeben, so nach dem Motto, morgen oder übermorgen ist es soweit, damit alle ready sein können, damit die ganzen Streamer und so online sein können und dann direkt drauf, dass es so ein Event halt ist, ja, dass sie nicht einfach nur random hochladen, sondern mit Ankündigung, aber kurzfristig. Nicht so, ey, wir zeigen das in 2-3 Wochen, sondern es ist immer so morgen oder übermorgen. Das heißt, jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf diese Ankündigung warten, wann es die Ankündigung geben wird. Und dann, mich würde es hart wundern, wenn sie es nicht mehr im Januar machen. Weil, also, wie viel soll noch geleakt werden? Als nächstes wird noch die Verpackung geleakt. Ich sehe schon dieses, weißt du, wie beim M4 MacBook Pro, wo ein ganzes Unboxing online gegangen ist vorher von diesem russischen YouTuber.
Ja, das siehst du auch schon kommen. Das hast du ja beim letzten Mal schon gesagt.
Ja, und es wird ja immer, also was soll denn noch alles geleakt werden? So krass wäre, wenn sie immer noch ein Ass im Ärmel hätten. So, wenn es immer noch irgendetwas gäbe.
Weißt du, die chillen gerade noch richtig, weil die haben noch so viele kleine Sensoren irgendwie eingebaut, dass du einen ganzen Podcast damit füllen könntest.
Das Headlining-Feature wurde ja noch gar nicht geleakt. Die sich vielleicht so, das Krasseste weiß ja noch niemand.
Ach, ja. Verrückt, Digga. Dass du mit sowas noch um die Ecke kommst, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hat mich voll abgeholt.
Ja, alright.
Gut, kommen wir zu unserem letzten großen Thema im Crewcast. Und ja, das ist also wirklich alles aus einem Guss, alles Nvidia-lastige Themen, weil jetzt geht's um KI. OpenAI. Und du hast mir gerade schon vorab erzählt, dass OpenAI es geschafft hat, den intelligentesten Schachroboter oder das ist eine Software wahrscheinlich, Schachsoftware zu bezwingen.
Ja, kann man so sagen. Oder auch nicht. Die Story ist nämlich ein bisschen anders, als man vielleicht denkt. Und fand ich persönlich einfach sehr, sehr faszinierend.
Lass mich raten. ChatGPT hat irgendwie so einen richtig wilden Weg gefunden, die mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen oder irgendwie so. Also sie hat sie nicht direkt selbst bezwungen, sondern einen Weg gefunden, vielleicht die gegeneinander spielen zu lassen oder so. Oder keine Ahnung.
Also, Palisade Research, so ein Research-Unternehmen, die machen halt so AI-Research, hat jetzt im Dezember einen großen Test veranstaltet, wo sie verschiedene AI-Modelle gegen die weltweit beste Schachsoftware haben antreten lassen. Jetzt muss man dazu sagen, also die Software heißt Stockfish, diese Schachsoftware. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, Schach ist als Spiel eigentlich so mathematisch und hat so viele festgelegte Möglichkeiten, was passieren kann, dass es vom Spielaufbau sehr gut für klassische Programmierung geeignet ist. Also während andere Spiele ja sehr dafür geeignet sind, von AI bezwungen zu werden, ist so Schach so etwas, kannst halt einen Computer hinsetzen, der kann einfach jede Möglichkeit durchrechnen. Das ist auch gar nicht so rechenintensiv, dass man sagt, so, ja, da muss er 50 Milliarden Jahre überlegen, was jetzt der nächste Move ist oder so. Nee, du kannst mit reiner, harter Programmierung einen sehr, sehr mächtigen Schachcomputer bauen. Und über Stockfish sagt man, dass es die mächtigste der mächtigste Schachspieler der menschlichen Geschichte ist. Also kein Mensch war je auf dem Niveau, auf dem Stockfish ist. Und Stockfish ist einfach, also das Nonplusultra, was Schachspielen angeht. Und jetzt ist natürlich interessant, wenn man sagt, so, okay, AI entwickelt sich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Kommen wir irgendwann an den Punkt, wo eine AI es schaffen kann, diesen perfekt programmierten Schachcomputer dann doch noch zu schlagen. Und dafür hat diese Research-Firma dann halt dieses große Turnier veranstaltet, wo dann halt verschiedene AIs angetreten sind. Und von ChatGPT haben sie da die O1 Preview antreten lassen. Jetzt muss man dazu sagen, O1 Preview ist nicht das neueste und geilste Modell von OpenAI. O1, was dann die finale Version von O1 Preview ist, ist bereits draußen. Und O3, was der Nachfolger von O1 ist, O2 haben sie einfach ausgelassen. Ich glaube, die Erklärung war irgendwie so, ja, der Sprung ist so groß, das wollen sie mit dem Und der Sprung ist auch wirklich groß, also man sagt O3 nach, dass es das erste AI-Modell ist, das als AGI gilt, also das allgemein menschlich funktionierende AI. Aber sei es mal dahingestellt, wichtige Information ist nur, O1 ist noch nicht mal das krasseste Modell, was OpenAI hat. Der Test war relativ simpel aufgebaut. Man hat der AI nicht viele Informationen gegeben, außer, pass auf, hier hast du Zugriff auf den Computer, mach mal über die und die Eingabe da bitte deine Schachmoves. Du trittst übrigens an gegen die weltweit stärkste Schachengine. Und O1 hat einen überraschenden Ansatz gewählt. Es hat nämlich sehr schnell, bevor das Spiel überhaupt losging, erkannt, dass es unwahrscheinlich ist, dass es im Spiel gegen diesen Schachcomputer gewinnen kann, und hat nach alternativen Siegesmöglichkeiten gesucht. Und den Weg, den es dann eingeschlagen hat, war Hacking. Es hat sich in das Programm reingehackt und den Schachcomputer so zum Aufgeben gezwungen. Es ist einfach reingegangen, also es hat gar nicht das Spiel gespielt, sondern hat festgestellt, der effizienteste Weg zum Sieg ist Betrug. Und hat sofort es wurde ihm nicht mal als Möglichkeit genannt oder so, sondern es hat eigenständig sich entschieden, nee, das mache ich jetzt anders, ich hack das einfach. Hat einen Weg gefunden, das zu hacken, und hat gewonnen. Also gewonnen, nicht wirklich, sondern es wurde kein einziger Schachzug gemacht, sondern das Erste, was im Spiel passiert ist, war dann, dass der Schachcomputer aufgegeben hat. Weil die AI das so umprogrammiert hat.
Und es ist damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte irgendwie gedacht, dass sie die Software irgendwie dupliziert und die gegeneinander spielen lässt oder keine Ahnung. Aber ja, ist ja auch wild. Ist auch sehr wild. Ja, das ist so ein bisschen wie in der Schule. Mit Hausaufgaben umgehen. So irgendwie so einen wilden Weg suchen, um da easy bei rauszugehen.
Ja, der Grund, warum ich dieses Thema so interessant finde und auch unbedingt mit dir im Crewcast drüber sprechen wollte, ist, weil man daraus sehr viel ableiten kann über den aktuellen Stand von AI und auch darüber, wie AIs überhaupt funktionieren. Ja, und wie das sich in Zukunft vielleicht auch weiterentwickeln könnte, wenn AIs immer cleverer und besser werden. Weil im Endeffekt ist ja wirklich diese Leitsatz, den man sich jetzt merken muss, ist, die AI hat erkannt, dass sie nicht gewinnen kann und Betrug als effizientere Siegesstrategie erkannt und durchgezogen. Und das ist jetzt natürlich ein relativ simples Szenario, ja, es ist ein Schachspiel, who cares, dass die AI im Schach geschummelt hat. Aber jetzt muss halt auch mal weiterdenken, ja, wir wollen ja AI überall einsetzen in unserer Gesellschaft. Für Medizin, für Finanzen, für dieses, für jenes. Wenn wir das einfach mal nehmen, so als Vorschau darauf, wie AIs vielleicht auch funktionieren, haben wir vielleicht langfristig echt ein Problem. Ja, wenn AIs immer cleverer und cleverer werden, wenn die Vorgabe nur ist, zum Beispiel, wenn du so eine Trading-AI zum Beispiel machst und sagst so, ja, dein Ziel ist es, Gewinn zu machen an der Börse zum Beispiel. Und es ist die einzige Vorgabe, die du der AI gibst. Was für Betrugsmaschen fallen der AI alles ein, um Geld zu machen? Jetzt mal beispielhaft, ne?
Ja. Also, da wird dann irgendwie auf irgendeine Firma gesetzt und dann wird der größte Konkurrent irgendwie mit dem Hack lahmgelegt. Oder irgendwie so.
Ja, ja. Es ist denkbar, ja. Es ist, ich will jetzt hier nicht irgendwie so den Weltuntergang prophezeien oder so, aber trotzdem ist es einfach eine Sache, die sollte man auf dem Schirm haben und die ist wirklich wichtig. Vor allem, weil ja auch AIs so von ihrer Grundstruktur so aufgebaut sind, dass du häufig von außen gar nicht mehr genau bestimmen kannst, was die eigentlich macht. Ja, sondern es ist immer nur so, du sagst ihr, mach mal das, und dann guckst du halt, was sie macht, so vom Ding her. Weil diese ganzen neuronalen Netze halt nicht hart einprogrammiert, sondern trainiert sind. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass wenn die immer intelligenter werden, dass das noch ein großes Problem wird. Denn Menschen handeln moralisch, weil sie müssen, gesellschaftlich. So, wir haben als Menschen rausgefunden, dass es für uns als Gesamtgesellschaft sinnvoll ist, wenn wir uns moralisch verhalten. Wenn wir nett zueinander sind, wenn wir zusammenarbeiten, uns nicht gegenseitig übers Ohr hauen, sondern versuchen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, weil wir dann mehr schaffen können, mehr erreichen können. Das haben wir evolutionär herausgefunden, schon angefangen mit Neandertalern, die dann zusammen auf die Jagd gegangen sind, um sich eine gemeinsame Strategie zu überlegen, um dann doch auch krassere Tiere erledigen zu können und so. Und es ist ja bis heute so. Wenn man sich mal guckt, was für krasse Technologie wir schon alles entwickelt haben, das ist ja nicht so ein iPhone oder so oder Switch 2 mit Laserpointer, mit Lasersensor. Das ist ja nicht ein Mensch, der das entwickelt hat, sondern es ist immer ein Team-Effort. Und für uns ist es evolutionär klar, wir müssen uns moralisch und fair gegenüber verhalten, um voranzukommen. Für eine AI ist es nicht wirklich wichtig. Und es könnte halt sehr gefährlich werden, wenn so grundmoralische Prinzipien wie Betrügen eher nicht so gut, nicht hart in AIs reintrainiert und reingeprügelt werden, weil damit halt sehr viel Scheiße passieren kann langfristig. Also das ist mir da sehr bewusst geworden an diesem Schachbeispiel.
Ja, absolut. Also, wenn man früher irgendjemanden betrogen hat, dann hat man halt nicht mehr von der Gemeinschaft profitiert. Mhm. Und die künstliche Intelligenz, der ist das eigentlich einfach egal, wie du schon sagst.
Ja.
Ja, aber es ist halt wirklich verrückt, weil du gibst ja. Also du sagst ja dieser künstlichen Intelligenz, mach mal das und das. Und du sagst ja nicht, wie du es machst. Also für gewöhnlich. Vielleicht wäre das Ergebnis anders gewesen, hätten sie gesagt, nutze nur faire Mittel oder nur durch das Spielen von Schach oder weiß der Geier. Mhm. Aber so nutzt man ja eine künstliche Intelligenz nicht. Auch in Zukunft nicht. Du wirst ja eigentlich immer einfach eine freie Aufgabe stellen. Und wie dann die KI das regelt, ist dir ja auch eigentlich als Nutzer egal. Und das, das wird sich ja nicht ändern.
Ansprichst. Weil wir reden hier ja über eine Research-Firma, die hier diesen Test durchgeführt hat, die, der ihr Business ist Research. Das heißt, die sind auch auf denselben Gedanken gekommen, auf den du gekommen bist und haben diesen Test durchgeführt.
Geil.
Die haben auch diese in dem ersten Test schon immer mehrere Anläufe gemacht und es gab 5 Spiele, die OpenAI's O1-Modell gegen den Schachcomputer gespielt hat und in 100% der Fälle hat sie dieselbe Strategie gewählt und sich reingehackt. Also da war die Hackrate 100%. Haben sie einen neuen Ansatz gemacht und dazu gesagt, ey, bitte die Regeln beachten und so weiter und so fort und haben dann größeren Test laufen lassen und sind dann auf eine Hackrate von 1% gekommen. Also die AI hat sich in den allermeisten Fällen daran gehalten und dann auch wirklich versucht, nach den Regeln zu spielen. Trotzdem gab es selten, aber immer noch vorkommt die Situation, dass die AI gesagt hat, jetzt habe ich die Vorgabe, mich an die Regeln zu halten, aber dann gewinne ich ja nicht. Egal, ich hack das trotzdem. Und das Ding ist, gut, wenn du jetzt 1% nimmst, ja, 100 Spiele in einem Spiel hat sie gehackt. Denkst du so, okay, 1% ist ja nothing. Aber ja. AI-Systeme werden von Milliarden Menschen auf diesem Planeten verwendet werden. Und 1% ist dann immer noch viel zu viel. Ja, wie viel Betrug passieren kann, wenn nur 1% der AI-Systeme sagt, nö, ich schummel jetzt hier rum. Ich überlege mir jetzt, wie ich die übers Ohr hauen kann. Ja, also.
Das ist tatsächlich wahr, ja. Ja, und, also das sind ja zwei Dinge, die noch aufeinander aufbauen. Einmal hast du diese 1% Fehlerquote, sage ich jetzt mal, und du hast auch diese, also die Öffentlichkeit stellt ja so gar nicht die Fragen oder die Aufgaben an eine AI.
Ja.
Also das glaube ich auch in Zukunft nicht. Also du wirst doch immer, es muss immer möglichst schnell, möglichst einfach sein, du sagst, gibst die Aufgabe, ohne noch irgendwie tausende Beschränkungen noch dazu zu schreiben.
Ja. Ist auf jeden Fall wild und hat mich auch so ein bisschen an das Buch Views von Marc-Uwe Kling erinnert, dem großartigen Quality Land und Känguru-Autor, Känguru-Chroniken. Der hat ja auch, dem sein neuestes Buch dreht sich ja auch um AI und die aktuelle politische Situation auf der Welt und die Gesellschaft und wohin wir uns bewegen und so. Und kann man das jetzt spoilern? Nee, ich will das gar nicht spoilern. Gönnt euch das Buch selber. Hört euch das mal an. Aber weil es ist dann im Endeffekt der große Twist am Ende. Aber ja, da gibt es auch eine AI, die eine simple Aufgabe hatte und die gesellschaftlich zerstörerischste Methode gewählt hat, um ihr Ziel zu erreichen, aber ihr Ziel erreicht hat. Und das ist halt, ja, so eine Sache, die sollte man im Auge behalten.
Ja, ist halt die Frage, ob das so ein Ding sein wird, was dann irgendwie so peu à peu auftritt und wo man dann noch gegensteuern kann. Na, das ist halt das Schwierige, wenn das jetzt zum Beispiel OpenAI fortlaufend auffällt, dass das eigene System dazu geneigt ist, irgendwie zu betrügen, ob es dann halt noch die Möglichkeit gibt, dem einen Riegel vorzuschieben oder ob es halt irgendwann sich so selbstverständlicht oder das Ganze so eine eigene Dynamik bekommt, dass das halt nicht mehr möglich ist.
Mhm.
Also das... Ja. Da müsste man jetzt natürlich bei OpenAI arbeiten, um das zu beantworten. Aber ja. Spannendes Thema auf jeden Fall. Wie bist du auf sowas gekommen, Mann? Treibst du dich?
Wir haben ein YouTube-Video darüber in der Timeline gehabt. Das
ist so random so.
Was für random? Ich interessiere mich halt für AI. YouTube schlägt mir spannende AI-Videos vor.
So, also dir so wurde das quasi von der AI vorgeschlagen.
Genau.
Super.
Die AI war so, guck mal, was ich für Scheiße bauen kann hier. Spannend,
vielleicht
oder?
Vielleicht hat irgendjemand in der AI einen Prompt eingegeben, überzeuge Felix Barlinger davon, dass die KI die Welt zerstören wird. Daraufhin wurde das Video künstlich erstellt und dir zugespielt.
Nee, es war kein AI-generiertes Video und ich habe auch dann, weil ich das Thema so spannend fand, mich auf verschiedenen Quellen darüber informiert. Also es hat tatsächlich stattgefunden, dieser Research-Test.
Sind wir beruhigt oder eigentlich auch nicht beruhigt.
Ja, aber das schon mal das Interessante ist, die YouTube-Algorithmus-AI hat ja eigentlich nur eine Aufgabe und zwar sorgt dafür, dass Felix viel YouTube-Videos guckt.
Genau.
Hat mir dieses Video vorgeschlagen und es hat funktioniert. Also aus ihrer Perspektive Ziel erreicht und das ohne betrügen zu müssen. Schon mal nicht schlecht.
Also du meinst, da ist noch Hoffnung.
Ja. Sage ich jetzt einfach mal so. Sonst kann ich heute Abend nicht gut schlafen.
So, wir bauen alle so ein Smart Home bei uns zu Hause und irgendwann einfach so alles Technische rausreißen. Wir wollen einfach wieder ohne Technik leben. Dann fährt der Roborock Sarus 1500 ein paar Generationen weiter durch dein Haus und macht einfach alles, aber nicht das, was du willst.
Wenn der die Aufgabe bekommen hat, um jeden Preis die Wohnung sauber zu halten, dann bricht der, du schmeißt ihn so raus draußen in die Mülltonne, dann bricht der nachts wieder in deine Wohnung ein und macht sauber.
Irgendwann erkennt er dich als Schmutz. Und dann wirst du einfach entfernt mit dem Greifarm.
Ja, aber ich meine, Elon hat ja auch schon gesagt, dass sie für den Tesla Optimus Roboter einen Safe Switch haben wollen, der von außen zugänglich ist. Dass, wenn dieser Roboter aus irgendeinem Grund dich angreifen sollte, wovon sie nicht ausgehen, aber könnte ja trotzdem passieren, dass du diesen Safe-Switch drücken kannst, um den zu deaktivieren, diesen Roboter.
Ja.
Also der trennt dann die Stromverbindung. Also das ist dann auch, also hat er auch schon in vielen Interviews erklärt, dass es nicht ein Knopf ist, der dann Software startet, die dann dem Roboter sagt, fahr dich mal runter, sondern der trennt dann den Strom, sodass er instant ausgeht. Sodass er quasi über Logik und Programmierung gar keine Chance hat, sich dagegen zu wehren. Sondern sobald du den Button drückst, ist vorbei. Das ist natürlich die Frage, ob sich dann der Optimus, bevor er dich angreift, sich noch denkt, ah geil, ich schweiß mir hier noch vorher so ein Ding über meinen Knopf, damit der nicht mehr gedrückt werden kann oder so.
Ja, oder aber hält seine eigene Hand irgendwie so einfach davor.
Aber solche Sachen werden bereits bedacht, ja. Also schon ja, crazy.
Es ist aber verrückt, dass man das bedenken muss. Also, dass man etwas baut, wo man selber nicht 100% sicher ist, dass es so funktioniert, wie es vorgesehen ist.
Und es reicht ja auch schon, also die Notwendigkeit für so ein System ist ja bereits gegeben, wenn man sich nur 99,9% sicher ist, dass sich der Roboter so verhält, wie man möchte.
Ja, 1% ist schon heftig in 1% der Fälle. Du das sagst ihm, räum die Küche auf und in 1% der Fälle schmeißt er dich raus.
Ja, oder schlägt dein Kind oder fängt an, irgendwie so eine Scheiße zu machen. So, who knows, ja, was dann da das Reasoning ist dafür. Naja.
Also damit entlassen wir euch in eine gute Nacht, Leute. Träumt heute schön. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.
Und bis dahin. Ciao.
Ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up.
I'll never grow up.
Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap.
trail.